Boah, Henning, ohne Scheiß, ne? Ich fühle mich hier echt wie in der Zeitschleife. Das erinnert mich hier alles viel zu sehr an das fucking Frühjahr, ey. Jetzt die scheiß Corona-Zahlen gehen wieder hoch. Bei meinem Rossmann um die Ecke, Klopapier wieder alle, ratzefatze, das ganze Regal leer. Dann ist diese Baustelle aus dem Frühjahr, die damals da war, auch wieder da. Im Hausflur stehen Bücher, die aussortiert wurden, irgendwie Aquamalerei für Anfänger. Was soll das? Wirklich, also es ist wirklich wie in so einer fucking Zeitschleife. Hertha verliert, Lewandowski trifft die ganze Zeit. Kann uns bitte jemand aus diesem Irrsinn befreien, aus dieser Zeitschleife rausholen? Aus dieser
Aus dieser
Zeitschleife
rausholen?
Komm, jetzt nicht von einem Extrem ins andere fallen. Ja? Realistisch bleiben, das sollte jeder, das sollten auch die Journalisten, das tue ich und das ist das Wichtigste.
Alles bla 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 ist das.
Was ihr euch immer alle einbildet, was ihr alles, was für Fußball wir in Deutschland spielen müssen.
Ah ja, und da kommt er.
Der Wechsel hatte sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute, den Routinier sich da, Ginzel und Neuzugang, Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze, ja, das passt.
Schneider! Schneider! Yeah! 5 Sekunden auf dem Platz, 5 Sekunden!
Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original.
Ja, Doppelspitze, der Fußball-Podcast meldet sich zurück und auch die Corona-Fallzahlen melden sich zurück. Leon, mein Lieber, wie ist die Lage bei dir? Wie erlebst du die aktuelle Zeit?
Henning Schneider, ja, es sind aufgewühlte Zeiten, sagen wir mal so. Und die spiegeln sich auch hier in unserer Aufnahmesituation wieder. Damit schönen guten Tag, herzlich willkommen zur Doppelspitze der Fußball-Podcast. Henning und ich sind heute räumlich getrennt, aus organisatorischen Gründen allerdings. Und dementsprechend sehen wir uns nur über eine noch sehr gute, stabile Skype-Verbindung.
Ja.
Und halten uns damit auch.
Drücken wir uns die Daumen.
Drücken uns die Daumen, halten uns damit auch an den Ratschlag von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ja. Es ist alles ein bisschen verrückt. Man hörte es ja schon eingangs dieser Folge. Mir kommt es so vor, als würden wir uns in einer Zeitschleife befinden, die nie wieder aufhört. Die Zahlen gehen nach oben. Es gleicht der Situation im Frühjahr. Es ist alles ein bisschen der Doppeleffekt tritt sozusagen ein. Und ja, ich habe gehört, Henning, du hattest heute Nacht sogar noch eine Corona-Erlebnis sozusagen. Also ein Erlebnis, was in Verbindung mit Corona stand.
Ja, ich war heute Nacht bei einem Spaziergang durch den Wedding. Fand ich mich plötzlich vor dem Robert-Koch-Institut wieder, das dort ansässig ist. Und da ist so eine merkwürdige Videoprojektion von etwas, ich glaube, es handelt sich um eine Darstellung des Coronavirus. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da ist jedenfalls so eine Betonwand, an die so ein rundes Etwas projiziert wird, das sich dreht und das man da beobachten kann. Vielleicht ist da der aktuelle Forschungsstand der Virologen zu sehen. Das ist natürlich für den Laien nicht dechiffrierbar. Aber da stand ich jedenfalls, es war vorangeschrittener Abend und dann bin ich weitergelaufen und habe mir nichts weiter dabei gedacht. Und jetzt kommt die Nachricht rein, dass da wenige Stunden später, vielleicht wenige Sekunden später, ein Vorfall gewesen ist. Was ist denn da passiert?
Ein Brandanschlag auf das, war das Robert-Koch-Institut? Ich glaube ja, ein Gebäude des Robert-Koch-Institutes. Und vielleicht bist du ein wichtiger Zeuge, Henning. Vielleicht musst du da nochmal zur Polizei antanzen und was sagen. Aber beobachtet hast du jetzt nichts, ne?
Ich habe ein kleines Video gemacht für Instagram. Da ist vielleicht was drauf zu sehen. Das werde ich den Behörden natürlich zur Verfügung stellen. Mir ist nichts aufgefallen, aber manchmal hat man ja auf dem Video was drauf, worauf man gar nicht geachtet hat. Ein Fahrzeug, ein Verdächtiges, das da abgestellt wurde. Oder eine Person, die sich dort aufhält.
Wenn das, ja.
Also vielleicht. Vielleicht tauche ich dann noch auf in den Nachrichten.
Sagen, wenn das nochmal heiß wird, Henning, dann bitte den Ermittlungsbehörden auch zuspielen und die mit unterstützen. Aber ja, es gab da wohl Anschläge. Ich lese es mir auch nochmal kurz nach, aber ich glaube, es handelt sich auch um das Gebäude oben am Nordufer. Du warst auf einem nächtlichen Spaziergang oder was hat dich dorthin geführt?
Ich war spazieren. Ich wollte gucken, ob da die Beschränkungen ab 23 Uhr auch ausgeführt werden. Es war also, als ich so um 21:30 da so lang gelaufen bin, durch die Kneipenecke noch relativ voll überall, aber um 23 Uhr war es dann auch ziemlich still.
Schön, dass die Menschen dann wenigstens vorher noch ein bisschen sich die Viren gegenseitig mit auf den Weg geben. Ich habe gerade nachgelesen, das Ganze war wohl in Tempelhof Schöneberg. Deswegen, da muss ich jetzt vielleicht dein Ermittlungseifer ein bisschen bremsen. Ich glaube nicht, dass sich das Gebäude im Nordufer betroffen war.
Ah, okay.
Naja, gut. Schade. Aber du warst ja. Du warst sozusagen in der Hemisphäre des Robert-Koch-Institutes. Das zählt ja vielleicht auch.
Ja, die Aura gespürt.
Ja, Stichwort Aura gespürt. Die haben wir natürlich gestern auch nur über die Entfernung, denn gestern haben wir das Hertha-Spiel auch getrennt voneinander verfolgt und mussten das Ganze mit einem schmerzlichen, bitteren 1:2 am Ende quittieren gegen RB Leipzig, also der 5. Bundesligaspieltag auch aus Hertha-Sicht mal wieder nicht erfolgreich gestaltet. Es bahnt sich eine schwierige Saison an, wie für so einige Clubs, wenn man mal schaut, wer da noch so im Krisenquartett mitspielt, Köln, Mainz, Schalke, alle richtig schlecht gestartet. Und darüber wollen wir natürlich heute sprechen bei Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Revierderby gestern Abend noch, Dortmund-Schalke 3:0. Die Bayern marschieren weiter mit einem 5:0 gegen Frankfurt. Mal wieder ein völlig furios aufspielender Robert Lewandowski mit 3 Toren. Gladbach dreht ein Spiel gegen Mainz mit 3:2. Und
Das ist das Spiel, das Mainz ja vorher gedreht hat. Also eine Doppeldrehung in diesem Spiel, eine Doppelhelix-Struktur wie in der DNA des Menschen.
Vielleicht, ja, so ein bisschen wie beim Eiskunstlauf, da gibt es doch auch solche Figürchen.
Doppelte Rittberger. Genau.
Ansonsten hat Union mit Zuschauern, warum auch immer die da mit Zuschauern spielen dürfen, in fucking Berlin, es ist ein scheiß Risikogebiet und da sind mehrere tausend Leute im Stadion, ich verstehe es nicht, auch wenn sie eine Gesichtsmaske tragen, aber gut, ich verstehe es trotzdem nicht. 1:1 gegen Freiburg und Freitag schon Stuttgart gegen Köln, ebenfalls 1:1.
Ich meine, gerade Köpenick ist ja eigentlich zu 90% bewohnt von einer Hochrisikogruppe. Da sollte man schon noch vorsichtiger sein als in anderen Bereichen vielleicht.
Ja, und da ist nicht nur Corona ein Risiko, sondern generell viele andere Faktoren spielen in Köpenick auch noch eine Rolle. Zum Beispiel, wenn man mit einem Hertha-Trikot rumläuft oder so. Bin letztens mit einem Hertha-Trikot joggen gewesen, aber ich habe mich nicht getraut, das offen zu zeigen, sondern hatte es unter meinem Thermoshirt.
Also vielleicht bist du schneller, wenn du es offen trägst.
Ja, wahrscheinlich, ey.
Neuer Rundenrekord.
Ja. Ja, für euch zur Information, wir nehmen am Sonntagnachmittag also auf, ihr habt es schon rausgehört und parallel spielt der VfL Wolfsburg gegen Arminia Bielefeld und es steht schon 2:0. Ich sehe es im Hintergrund so ein bisschen laufen bei Henning.
Ja, es läuft hier im Hintergrund.
Ist das rechtlich erlaubt? Darf ich das mir, also ist das quasi wie so ein, ist das ein Skyscreen quasi?
Skyskype.
Skyscreen auf Skype, über Skype.
Ja.
Das gibt's bestimmt.
Aber ich glaube, als Hintergrund ist es erlaubt.
Meinst du, es gibt Leute, die einfach einen Skype-Channel aufgebaut haben, wo dann einfach ein Fernseher vor der Kamera steht, wo dann zum Beispiel jetzt das Spiel läuft und man kann sich da einwählen? Das wäre eigentlich eine geniale Idee, ne?
Das wäre ein super Geschäftskonzept.
Aber ich glaube.
Also, wenn es das noch nicht gibt, würde ich das heute Abend noch erfinden.
Ich glaube nämlich, das wäre sogar halbwegs legal, weil du filmst es ja nur ab. Du stellst ja nicht diese Technik zur Verfügung.
Vielleicht ist es so, wie wenn du in der Öffentlichkeit ein Foto machst, wo andere Menschen drauf sind. Wenn du die Menschen so direkt fotografierst, wäre es ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Aber wenn du jetzt, sagen wir, den Berliner Dom fotografierst und da laufen halt davor 2 Leute lang, dann ist es in Ordnung, weil die Leute nur ganz klein drauf sind und du ganz klar auf den Dom gezielt hast.
Das kann.
Also jetzt wie hier ist es so im Hintergrund Teil der Tapete quasi.
Ja, ich sehe eigentlich gar nichts tatsächlich, aber ja, es ist ganz witzig. Ich sehe so ein bisschen sich. Ja.
Wenn ich die Kamera so direkt drauf halte, weiß ich nicht, vielleicht wird es da schwierig werden.
Naja, das erinnert mich ein bisschen, das glaube ich noch ein Tor gefallen, irgendwas sah so aus zumindest. Erinnert mich an diese sehr, sehr schlechten ersten Filme, die man sich so auf LAN-Partys gezogen hat, die dann auch, wo jemand so seinen Camcorder mit ins Kino genommen hat, so auf den Schoß gelegt hat und irgendwie Herr der Ringe oder so abgefilmt hat.
Ja, schön 3,5 Stunden unter Gefährdung des eigenen Lebens. Ja. In nicht Full HD.
Nee, nicht um.
Nicht mal so richtig SD, also.
Ja,
gar kein D eigentlich.
Wahnsinn, noch heutzutage gibt es einfach die Scheiße bei Netflix für 8 € im Abo. Es ist die Zeit schreitet einfach voran, es ist unfassbar und trotzdem fällt man immer noch in diese Zeitschleifen rein, in der wir jetzt gerade wieder befinden.
Ja,
sich alles wiederholt und zwar auch, dass die Hertha schlecht spielt. Schlecht spielt, aber zumindest verliert, sagen wir mal so.
Ja,
gegen Leipzig.
Das ist eigentlich das Schlimme an dem Spiel, wie gut die Hertha gespielt hat. gerade in der ersten Halbzeit, ja. Dass das 1-0 eines von vielen Szenen, in denen der Ball gewonnen wurde in der Vorwärtsbewegung der Leipziger und dann ziemlich schnell zurückkam. Gut gespielte Konter, das ist ja eigentlich die Paradedisziplin noch der Berliner. Und dann das 1-0 war folgerichtig, fand ich. Und natürlich hatte Leipzig mehr vom Spiel, mehr Ballbesitz, aber so richtig in die gefährlichen Szenen kamen sie nicht rein, bis dann das 1-1 kam nach dieser, ja, nach dem Standard, der dann nicht rausgeklärt werden konnte auf der linken Seite.
Ja. Dröseln wir das mal ein bisschen auf. Ich finde es übrigens schön, dass du dich immer mit so einer gewissen Distanz auch deinem Verein näherst, wenn du sagst, die Berliner, das ist sehr, sehr gut. Das ist journalistische Distanz, das gefällt mir sehr gut, Henning. Aber kurz mal, wir haben ja das auch bei WhatsApp so ein bisschen immer nebenbei uns geschrieben und wir hören mal kurz rein, als das 1-0 aus Sicht von Hertha gefallen ist, kam folgende Sprachnachricht bei mir an von Henning Schneider.
Córdoba!
Ja. Da sah es noch gut aus, ne? Das war echt ein richtig geiler Spielzug eigentlich. Sauschnell gespielt über Darida, glaube ich. Und dann, wer war es?
Luke Bacchio.
Genau.
Super weitergeleitet und legt ihn direkt rüber. Ja. Und Córdoba macht es halt auch wirklich super. Also leicht angelupft, links, der Torwart orientiert sich nach rechts und oder ja, nach rechts vom Stürmer aus gesehen. Der Ball geht dann nach links und springt dann ins Eck.
Ja.
Wunderschön.
Wunderschönes Tor. Und es gab dann ja eigentlich auch nicht die Riesenchancen für Leipzig, immer so ein bisschen Stückware, bis eben diese Standardsituation kam und dann hat Aldarete, der ja aus Spanien neu gekommen ist zur Hertha, an dem man sich auch mal gewöhnen muss, der ja Plattenhardt ersetzt hat, den Ball nicht rausgekriegt. War ein bisschen unglücklich tatsächlich, ne? Erstes Spiel und dann gleich so ein Ding, muss man ihm schon ein bisschen anlasten, weil normalerweise haut man das einfach raus und er stochert da ein bisschen rum, Upamecano setzt sich dann durch und ballert den da irgendwie eklig rein.
Ja. Es fühlte sich an wie Flipper. Es war am Ende gar nicht so geflippert. Aber trotzdem, ja, eine ärgerliche Szene. Man macht vorne so ein schön rausgespieltes Kontertor, um dann hinten so ein Rumgebolze dann reinzukriegen. Das hat sich schon schlecht angefühlt, aber in der zweiten Halbzeit wurde es ja noch schlimmer.
Ja, da wurde es noch schlimmer. Und wir müssen auch mal kurz über Julia Nagelsmann reden. Ich habe gestern was Lustiges gelesen von einem bei Twitter. Ich kann dir gar nicht mal sagen, wer das war. War nur dein Tweet irgendwie. Nagelsmann gesehen, sofort Puls bekommen. Und dann muss ich sagen, bin ich absolut bei diesem Verfasser des Tweets, weil der Typ regt mich auch nur noch auf. Ne? Ich mag ihn generell nicht. Ich finde seine Art einfach anstrengend. Wenn der Ehrgeiz in eine zu heftige Ebene abdriftet, und das ist bei ihm definitiv so, dann wird es anstrengend und so ist es nun mal. Er hatte ja gestern auch wieder was Tolles an, wurde auch im Nachhinein verglichen mit so einer Jacke, die man vom Fechten kennt, also so ein Fechtkorsett fast, in Weiß, ganz merkwürdig. Er setzt ja immer auf die Stilnote, Style.
Ja,
und bei der Hertha war es dann eher der gelb-rote Style, der dann angelegt wurde.
Farben, die man tragen können muss.
Pekarik raus zur Halbzeit, dafür kamen sie Fuig und der hat sich dann innerhalb von
4,5 Minuten
gelb-rot geholt.
Ja.
Schiedsrichter, müssen wir kurz drüber sprechen. Ich fand zu wenig Fingerspitzengefühl. Was würdest du sagen?
Ja, die erste war in Ordnung, die zweite war zu hart. Das muss nicht sein in der Situation. Und es ist natürlich immer die Frage, wenn du schon gelb hast, musst du dir auch anders reingehen und anders spielen, aber die zweite gelbe Karte war für mich keine gelbe Karte. Und gerade in der Situation entscheidet sowas auch ein Spiel oder kann es potenziell entscheiden, wenn du da in der 50. Minute in Unterzahl bist, als eine Mannschaft vom Tabellenende beim Tabellenführer zu dem Zeitpunkt, jetzt ja auch weiterhin, dann ist die Frage, muss das jetzt sein?
Ja, total. Ich glaube, auch wenn du Stieler so von seiner Art und Weise gesehen hast, dann ist das ja ein Mensch, der also über Autorität kommt sehr viel, Schiedsrichter generell natürlich, aber er, glaube ich, nochmal im Besonderen, also sehr, er ist dann ja auch dann dahin gerannt zu Sefuik, hat die rote Karte ihm so noch 3 Sekunden ins Gesicht gehalten, wo ich auch so dachte, Alter, du Spacko, das muss man jetzt auch nicht unbedingt machen, ne, bestrafst ihn gerade eh schon genug damit, dass du ihn, der gerade erst eingewechselt wurde, vom Platz schickst wieder. Und ich finde, da muss man wirklich Fingerspitzengefühl walten lassen. Hat er offenbar nicht. Ich weiß nicht, also wenn der irgendwie auch was kocht, ich glaube, der schneidet wahrscheinlich auch einfach, der hackt dann nur so drrr, sich die Dinger da irgendwie auf dem Schnittbrett zurecht. Ich glaube, der hat nicht unbedingt so die filigrane Schneidetechnik. Weiß ich nicht, wie ich darauf komme, aber irgendwie habe ich mir gerade am Herd vorgestellt. Wahrscheinlich gibt's bei dem eh nur irgendwie, weiß ich nicht, Fertigessen oder so, keine Ahnung. Nee, aber weißt du, da sagst du dir einfach mal, okay, der hat jetzt schon gelb, das weiß er ja auch, weil das war ja nicht lange her. Das ist vielleicht nicht eine geile Situation, aber ich ermahne jetzt noch ein allerletztes Mal und wenn er dann nochmal was reißt, gut, dann hat er Pech gehabt. Aber das in so einer Situation, wie du schon sagst, ist spielentscheidend auch mit und das ist einfach kein Fingerspitzengefühl.
Ja. Und es ist dann überraschend gewesen, wie lange es noch gut gegangen ist für die Berliner. Natürlich stand man da ein bisschen weiter hinten drin. Da Rieder ist dann rechts in die Viererkette zurückgegangen. Dadurch weniger Zug nach vorne natürlich, aber trotzdem gab es auch noch Chancen und dann kommt dieser Elfmeter.
Ja, und der war ja auch richtig dumm, ne? Also da muss man sagen, dass was Córdoba beim 1-0 gut gemacht hat, macht er dann beim Elfmeter wieder genau nicht gut. Also klar, kann immer passieren, aber ich meine, er foult ja auch Orban, war es, glaube ich, ne?
Ja.
Also ein Abwehrspieler, das war ja auch so dieses Kuriosum, dass ein Stürmer, ein Abwehrspieler im Strafraum quasi dem Gegner Strafraum foult. Alles ein bisschen merkwürdig, war ein Foul, irgendwie war dumm reingelaufen, irgendwie ganz komisch. Wobei man auch mal sagen muss, Hertha hätte ja schon in der ersten Hälfte unter Umständen auch Elfmeter kriegen müssen, relativ früh, glaube ich. Das war diese Situation, wo Luke Bacchio am Trikot gezupft wird, aber gut, ist immer so.
Ja, ja.
Dann Elfmeter, gut, den macht Sabitzer, glaube ich, weiß es, ne? Macht ihn dann relativ souverän rein. Eklig. Dann gab es ja noch diese Situation mit Ngangkam.
Ja, richtig. Der glatt rot gesehen hat, kurz vorm Ende.
Ja. Ey.
Und dann nochmal zurückgerufen wurde.
Ja, auch wieder so eine Aktion von Stieler, ne? Ich habe übrigens das Spiel hier zu Hause mal ganz retro per Bundesliga-Konferenz gehört, also im Radio. Und Thorsten von Weger das kommentiert, den ich auch so ein bisschen vom MDR noch kenne, als ich da gearbeitet habe noch. Und der hat dann auch so, ruft dann so rein, so, und jetzt rote Karte hier, rote Karte in Leipzig, da geht er völlig hart rein und blau. Ich denke so, leck mich am Arsch, jetzt ernsthaft, ne? Und dann hat er irgendwie, kam ein bisschen in Stocken, man merkt schon, naja, da ist offenbar noch Klärungsbedarf und dann sagt er so, ja, obwohl, Schiedsrichter guckt sich nochmal kurz an, nimm das jetzt zurück, auch richtig so, nimm das jetzt zurück, war zu hart die Entscheidung, wo ich denke, hä, du hast vor einer Minute gesagt, völlig hart reingegangen, jetzt ist es plötzlich okay oder was? Naja, auch nur eine Randnotiz, aber
Er hat es sich auch nochmal angeguckt.
Ich glaube nämlich auch, ohne Scheiße, die sehen das ja auch oben. Das hat Armin Lehmann auch mal erzählt, als wir den hier im Interview hatten. Die haben ja auch die Bildschirme oben logischerweise und können sich das immer angucken. Das erleichtert auch vieles für die.
Ja.
Aber fand ich irgendwie auch witzig, naja.
Ist ja auch so ein Thema, Videobeweis, den gibt es ja bei glattroten Karten hat es gut funktioniert, aber bei der gelb-roten natürlich nicht, weil gelbe Karten nicht reinfallen. Das heißt, auch die zweite gelbe Karte fällt nicht zum Videoschiedsrichter rein. Ja. Das heißt, eine gelb-rote Karte kann nicht zurückgenommen werden über den Videoschiedsrichter. Ist die Frage, ob es da auch nochmal eine Lösung für geben kann.
Naja, ja.
Wenn man jetzt jede gelbe Karte nochmal überprüfen würde, wäre natürlich auch sehr viel Arbeit.
Ey, was ich aber wiederum mich gefragt habe, als dieser Trikotzupfer bei Luke Bacchio nicht gepfiffen wurde, da hätte der Videoschiedsrichter doch eigentlich eingreifen müssen, weil das gucken die sich doch dann auch nochmal an und da hätten sie doch sehen müssen, okay, war ein Trikotzupfer eigentlich Elfmeter. Das habe ich zum Beispiel nicht verstanden. Ja. Aber
es ist ja immer das Ding mit der klaren Fehlentscheidung. Es ist immer die Frage, wie viel Schiedsrichter würde in Anführungsstrichen will man noch auf dem Platz belassen, wie viel Autorität. Und es ist ja so, dass der Videoschiedsrichter nur eingreift, wenn es wirklich eine eindeutige Fehlentscheidung war. Und wenn es, sobald es noch ein bisschen im Ermessensspielraum des Schiedsrichters liegt, wird dann halt auch gar nicht eingegriffen. Auch wenn der Videoschiedsrichter anderer Meinung sein sollte.
Ja, diese Regelung finde ich nach wie vor etwas merkwürdig. Wobei man sagen muss, dass der generellste Video Assistant Referee durchaus ja schon ein bisschen besser funktioniert als jetzt am Anfang. Aber so richtig glücklich ist man damit eigentlich immer noch nicht, finde ich jetzt so. Also es ist irgendwie merkwürdig.
Ja, auch mit den Abseitsentscheidungen, wenn dann das Spiel weitergelaufen lassen wird, bis ein Tor fällt oder der Ball immer aus ist und die schnellen Stürmer sich zurecht auch echauffieren, dass sie da ihre ganze Energie verpulvern, quasi für nichts. Weil wenn sie reinschießen, zählt es eh nicht. Dann ist die Frage, ist natürlich auch blöd, wenn es weggepfiffen wird und danach nicht mehr der Angriff rekonstruiert werden kann. Aber es ist nicht optimal. Es ist noch keine optimale Lösung dafür gefunden worden. Und es gibt ja auch einen Grund, warum jahrzehntelang oder zumindest jahrelang der Videoschiedsrichter, obwohl es technisch möglich war, abgelehnt wurde. Weil es viele Dinge, die zum Sport gehören, auch verändert.
Ja.
Und es keine perfekten Lösungen für viele Situationen gibt.
Ja, zum Beispiel verändert es, dass man nach einem Abpfiff noch 2 Stunden bei mindestens 6 Bier an der Thesentheke über Abseitsentscheidungen diskutieren konnte. Das fällt jetzt ein bisschen weg. Stattdessen diskutiert man bei nur noch 4 Bier und 1,5 Stunden über den Video Assistant Referee. Ja. Ist also auch vielleicht im Sinne der Alkoholindustrie gar nicht zu begrüßen, dass der Videoschiri da so einschreitet. Spaß beiseite.
Schlechte Lobbyarbeit.
Ja, schlechte Lobbyarbeit. Der Frust auf jeden Fall bei dieses Spiel war groß, auch bei dir, Henning. Und da hören wir nochmal rein, da hast du mir ja noch eine schöne Sprachnachricht geschickt, ganz am Ende.
Ach, ist das undankbar. Nach so einer couragierten Leistung, damit mit so einer Gelb-Roten da das halbe Spiel in Unterzahl spielen müssen und dann mit so einem Elfmeter verlieren und nichts mit nach Hause nehmen. Ah!
Ja, das war Frust pur. Ist auch schön, mit den Sprachnachrichten hat man da wirklich so einen Live-Eindruck nochmal.
Ja, da kann man das nochmal nachvollziehen, auf welche Emotionen da im Spiel waren. Du bist dann erstmal laufen gegangen. Hat das was gebracht?
Ja, doch, ich denke schon. Dass den Frust rauslaufen, das bringt immer was. Ist ganz gut, dass es diese Stunde gibt da zwischen dem Nachmittagsspiel und dem Abendspiel. Da hat man schön Zeit, sich nochmal den Kopf frei zu machen. Vor dem Revierderby.
Wo läufst du denn mal lang in Friedrichshain? Das können wir ja verraten. Das ist ja in Friedrichshain. Was hast du für eine Route?
Ja, ich laufe ziemlich unromantisch, also so wirklich auf dem Bürgersteig. Also ich habe jetzt nicht so ein, ich habe zwar den Volkspark Friedrichshain hier um die Ecke. Ich bin auch mal im Treppenhaus in meiner Laufmontur runtergelaufen, habe mich ein Nachbar gefragt, welche Laufstrecke ich denn, ob ich eine empfehlen könnte. Und dann meinte ich so, ich laufe hier so Richtung Volkspark Friedrichshain. Und dann meinte der, ach ja klar, super. Und das war dann ganz gut, weil das klang so, als wenn ich dann schön im Park eine Stunde laufe. Aber ich laufe quasi zum Park, laufe dann an der Landsberger Allee am Park entlang, ohne den Park zu betreten. Und dann wieder zurück. Also es ist so eine ganz schöne Runde, einmal im Kreis von der Wohnungstür wieder zurück. Hier so im Viertel, so Landsberger Allee, dann an der Ringbahn längs und dann wieder so zurück. Aber es ist, also ich finde es ganz gut. Es ist natürlich für die Gelenke nicht ganz so geil, auf dem Asphaltbeton Kopfsteinpflaster zu laufen, aber beansprucht jetzt auch nicht so hart.
Und bist du ein Musikmensch beim Laufen? Also hörst du Musik oder lauschst du der Natur?
Ich lausche der Natur. Also ich höre keine Musik. Ich habe auch keine Tracking-App dabei, die mir am Ende sagt, wie viel km/h ich im Durchschnitt gelaufen bin und welche Höhenmeter ich zurückgelegt habe. Es ist alles ohne Technologie. Es ist einer der wenigen Zeiten am Tag, wo ich gar kein Handy dabei habe, auch so ganz unerreichbar bin und höre nichts dabei und denke nach. Das ist auch was ich ganz lange nicht konnte beim Laufen nachdenken. Haben immer alle gesagt, dass man dann mal so richtig runterkommt, rauskommt und so richtig die Gedanken kreisen lassen kann, aber das kommt langsam. Also vielleicht auch so eine Art Trainingsfortschritt.
Und das ist doch schön zu hören, das freut mich doch. Aber das heißt, das ist wirklich so eine analoge Zeit denn für dich und so eine Zeit nur du gegen dich selbst sozusagen, gegen den Verfall des Körpers sozusagen, gegen dein Schweinehund so ein bisschen. Ja, das ist doch schön.
Genau. Ja, man hat ja langsam was, wogegen man anlaufen kann.
Absolut, absolut. Und ist es bei dir auch so, das kenne ich so beim Laufen, dass man, also, bei mir setzt der Effekt meistens erst danach ein, wenn ich so richtig ausgepowert zurückkomme. Und dann bin ich so richtig leer und bin so richtig fokussiert dann auf neue Sachen und nicht mehr so abgelenkt. Das ist eher so mein Effekt.
Ja, das stimmt. Also danach, man macht es ja auch eigentlich für danach. Aber ich finde auch, wenn ich so loslaufe und ich habe vielleicht davor ein paar Stunden so schräg auf dem Sofa gelegen oder auf dem Stuhl, merke ich teilweise, dass ich in so einer richtig komischen körperlichen Verfassung bin. Und dann laufe ich ein bisschen und da vergehen ja auch, also so 50 Minuten laufe ich etwa, diese Strecke. Und da vergeht einige Zeit, die man noch gar nicht so wahrnimmt. Also wenn wir jetzt 50 Minuten warten, dauert, fühlt sich sehr lange an. Ich glaube, 15 Minuten laufen, finde ich, das geht. Und danach komme ich immer so körperlich ganz anders zurück. Das ist, also ich finde dieses, währenddessen ist eine richtige Transformation im Körper.
Spektakulär. Und wir sind natürlich nicht annähernd in solchen Laufdimensionen, wie es die Spieler in der Fußball-Bundesliga sind. Und da müssen wir mal kurz eine Statistik einfließen lassen, wo wir von Hertha BSC Berlin auf Platz 1 rangieren. Und zwar ist das tatsächlich die Laufleistung gesehen, berechnet auf die Spieler. Da, hat, da könnte man jetzt denken, dass Darida ganz vorne liegt, ist aber gar nicht so.
Ja, da war ich überrascht. Ja,
der ist nur auf Platz 6. Und auf Platz 1 kommt ein ganz anderer Kandidat, ein Neuzugang aus Frankreich. Es ist Lucas Tussard. Lucas Tussard, würde der Ami sagen. Es ist, oder der Deutsche würde sagen Lucas Tussard.
Ja.
Ja.
Der gekommen aus Lyon.
Genau. Und der hat in den letzten oder in den 5 Spielen insgesamt 63,7 Kilometer abgespult und landet damit vor dem Kölner Skiri, vor dem Unioner Andrich und dem Kölner Retschbeschei. Oh Gott, ich kann den Namen nicht aussprechen. Auf jeden Fall.
Der ist hart, ja.
Ja. Auf jeden Fall interessant auch, dass jetzt nicht unbedingt die tabellarische Situation abgebildet wird, weil mit Köln und ich sag mal Union gut, sind jetzt aber auch so von den Köln ja auch Spieler 2 sogar dabei, die jetzt nicht so gut rangieren.
Das habe ich auch gedacht, dass die Laufleistung bei den Vereinen höher ist, die nicht ganz oben mitspielen.
Das ist natürlich auch, sie laufen wahrscheinlich viel mehr hinterher.
Ja, vermutlich. Das ist
wahrscheinlich echt so. Ey. Ja. Ja. Und ja, damit schließen wir vielleicht das Kapitel Hertha ab. Es bleibt dabei, wir können aktuell nicht gewinnen nach der Niederlage gegen Stuttgart und gegen Bayern die nächste Niederlage. Es ist ein bisschen zäh gerade.
Ja, das ist so ärgerlich, weil man das Gefühl nicht los wird, dass die Leistung gegen Leipzig, gegen Stuttgart für mehr gereicht hätte. Die hat ja fast gegen Leipzig für mehr gereicht, im Grunde. Und man muss gucken. Also gegen Bremen war es gut und der Rest waren halt auch schlechte Spiele dabei. Gegen die Bayern wäre ein Punkt drin gewesen, auch verdient. Und gegen Leipzig auch. Und wenn man jetzt gegen die Bayern und gegen Leipzig einen Punkt jeweils holt, dann ist das ja keine schlechte Ausbeute. Aber wenn man gegen Stuttgart verliert,
ja,
man muss abwarten.
Das Ding ist natürlich, jetzt kann man wieder sagen, war ein hartes Auftaktprogramm, bla bla bla. Das Ding ist aber auch, es wird jetzt auch nicht einfacher, ne? Es kommt jetzt auf jeden Fall als nächstes Wolfsburg. So, die spielen gerade gegen Bielefeld, führen 2-0, habe ich gerade noch gesehen, sind also auch ganz okay drauf. Dann auswärts Augsburg, dann geht's, kommt Dortmund, dann Leverkusen, dann Union und dann Gladbach. Das sind alles Spiele, die echt nicht einfach sind. Und bis dahin müssen wir uns auf jeden Fall hier mal ein bisschen zusammengerissen haben und auch mal so eine Team-Performance auf den Rasen legen. Und das fehlt mir aktuell nach wie vor. Ich weiß auch nicht, also ich glaube, ja.
Also mir hat das Spiel gegen den Ball Mut gemacht, gegen Leipzig. Also wie da die Bälle gewonnen wurden im Mittelfeld und wie schnell die nach vorne gespielt wurden. Das, wenn das vielleicht der Anstoß war, das jetzt in näherer Zukunft besser zu machen, dann
ja.
Ist das ein gutes, macht mir das Mut.
Du weißt aber auch, in Berlin zählen nur Siege. Die Hauptstadtpresse ist knallhart.
Big City Club.
It's the Big City Club. It's Berlin City. Und ja, es drängt sich nach wie vor so ein bisschen der Eindruck auf, dass man vielleicht hätte in der Vorbereitung ein bisschen mehr Zeit in die Kaderzusammenstellung und nicht nur in die neue Schrift, in das neue Design, den Marketingauftritt investieren sollen. Aber gut, wir wollen da jetzt vielleicht auch noch nicht so hart sein. Wir warten jetzt mal nächstes Spiel ab. Aber ja, es muss mal geliefert werden.
Ja, aber es ist ein schöner Mix aus so kleinen und großen Buchstaben da in Berlin-Schriftzug.
Ja.
Das hat ja auch was.
Falls ihr es noch nicht gesehen habt, ist es so, auf der Bande im Olympiastadion wird immer in der Mitte jetzt Berlin eingeblendet als Ort, wo gespielt wird, aber man erkennt nicht unbedingt, dass hinten ein N stehen soll. Es sieht eher aus wie ein M, so wie Martha, also Berlin. Es sieht auf jeden Fall etwas verrückt aus und wir hatten den Eindruck beim letzten Spiel, dass sich die Hertha Designabteilung mal wieder zur neuen Saison einfach ein komplett neues Layout überlegt hat und das ist einfach auch warum. Also verstehe ich nicht.
Ja, das sah vielleicht auf dem Computermonitor ganz gut aus, aber zumindest jetzt in groß funktioniert es nicht so gut.
Ja, ich finde auch mal diese Überlayoutung auch ein bisschen anstrengend. Naja, gut. Kommen wir zum einen, den man ein bisschen besser versteht und der abliefert aktuell. Es ist Robert Lewandowski. Der Mann ist wirklich absolut krank. Also er hat jetzt innerhalb dieser Saison alleine schon 10 Saisontore erzielt. Das erreichen manche Stürmer nicht mal am Ende einer Saison. Ja. Das ist ein neuer Rekord. Er jagt den Uraltrekord von Gerd Müller. Und wenn er so weitermacht, hat er den ja auch irgendwie schon zur Hinrunde erreicht. So mehr oder weniger.
Ja.
Das ist ja Wahnsinn.
Das ist wohl dem, der auf Lewandowski bei Comunio zurückgreifen kann.
Absolut, aber
das, sind Punkte.
Unabhängig davon ist das einfach auch völlig absurd, dass der so häufig trifft aktuell. Und ja, also kann man echt nur den Hut ziehen und dann auch vielleicht ein bisschen davon Abstand nehmen oder was heißt Abstand nehmen, aber ich meine, es gab ja auch diese Schlagzeilen, dass er irgendwie vertraglich da mit seinem Berater irgendwie ein bisschen getrickst hat und so. Das sind so Sachen, keine Ahnung. Ich glaube auch nicht, dass der in allen Punkten wahrscheinlich sauberes Business macht im Hintergrund. Ne? Ich habe jetzt auch gesehen, irgendwie hat er auch eine eigene Kaffeemarke und so. Also darüber müssen wir uns nicht unterhalten, dass da auch wieder ziemlich viel Scheiß im Hintergrund läuft und der auch bestimmt viel zu viel Geld bekommt und so weiter. Aber man muss einfach mal sagen, er ist einfach ein Phänomen und trifft und trifft und trifft per Kopf, mit rechts, mit links, mit der Hacke, mit dem Steißbein. Ich würde sogar fast sagen, mit seinem Penis würde er auch noch ein Tor schießen, aber ich weiß es nicht. Das wäre vielleicht zu weit gegriffen, aber das würde ich mir auch zutrauen, wirklich.
Ja, es ist Wahnsinn. Und das ist auch einer der Top-Transfers der letzten 10 Jahre, dass sie den von Dortmund weggeeist haben. Und er wird einfach nicht alt. Er ist zeitlos. Ein zeitloser Einkauf.
Ja, er wird einfach nicht alt, das ist auch schön. Ganz im Gegensatz zu so Bundeskanzlern, ehemaligen, die sehr alt werden mittlerweile. Ja. Liebe Grüße nach Hannover. Wohnt er da überhaupt noch, der Gerd? Ich weiß gar nicht. Aber auf jeden Fall, die Frage ist ja auch, weißt du, das ist das, was bei mir dann immer so sich aufdrängt. Was ist eigentlich, wenn Robert Lewandowski mal aufhört? Wer kommt danach bei den Bayern? Weil da sehe ich jetzt nicht unbedingt den riesen Goalgetter heranwachsen. Aber gut, sie haben Sané geholt und so, klar. Aber Choupo-Moting wird es nicht sein. Ja. Also,
nee, sagt sie.
Wahrscheinlich auch nicht. Der ist doch jetzt auch sogar ausgeliehen worden, oder nicht? Ist er nicht jetzt ausgeliehen worden? Ich glaube schon.
Oh.
Nee, oder hat er noch gespielt? Aber der sollte, glaube ich, ausgeliehen werden. Und dann haben sie es doch nicht gemacht oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, das sind halt Talente. Aber ob der dann tatsächlich dann die Leistung bringen kann von einem Robert Lewandowski, nee, der spielt sogar noch tatsächlich, ich glaube, den wollten sie aber ausleihen. Wie auch immer, auf jeden Fall ist das dann das große Loch, aber dann aktuell ist es ja scheißegal für die Bayern, die gewinnen 5-0 gegen Frankfurt.
Ja, vor allem ist er auch nahezu verletzungsfrei, also
ja.
Man muss ihn auch gar nicht oft ersetzen, ja. Und das macht die Frage danach, wer ihn irgendwann mal ersetzen kann, dann noch schwieriger.
Und weißt du, was sein...
Irgendwann ist man dann alternativlos nach so vielen Jahren.
Das ist ja sozusagen der Trick von guten Arbeitnehmern, alternativlos zu werden für den Chef. Aber weißt du, was sein Geheimnis ist?
Bin gespannt.
Das habe ich mal gelesen. Ich glaube, das kann wirklich ein Faktor sein. Er lässt sich von seiner Frau, die Ernährungsberaterin ist, einen ziemlich ausgefeilten Ernährungsplan zusammenstellen. Und
ja.
Das fängt bei der sogar so an, glaube ich, dass du die Mahlzeiten mit dem Nachtisch beginnst. Und dann sozusagen, also quasi du startest mit einem Tiramisu und haust dir dann erst die Pizza rein. Und dann gibt es vielleicht noch irgendwie, weiß ich nicht, zum Abschluss einen Tee oder so.
Da habe ich meiner kulinarischen Karriere schon viel richtig gemacht, weil so oft wie ich Nachtisch vor dem Hauptgang gegessen habe. Ich habe halt nach dem Hauptgang dann auch noch einen Nachtisch gegessen meistens. Das war wahrscheinlich
das
der Fehler.
Das ist genau der Fehler. Da müssen Sie dann aufpassen, dass Sie den vermeiden, sonst machen Sie es richtig.
Ja, das ist ja irre. Gab es auch die Info, warum? Also wird dann irgendwie die Kohlenhydrate aus dem,
ja.
Also die schlechten Kohlenhydrate länger Zeit verdaut zu werden? Oder?
Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass der Körper irgendwie anders darauf reagiert und schon mal den Verbrennungsmotor anschmeißt oder so. Keine Ahnung.
Okay. Und wenn die Nudeln dann kommen, dann läuft die Maschine.
Das ist jetzt gefährliches Halbwissen, ne? Und ich weiß auch nicht, ob er immer noch diesen Ernährungsplan verfolgt, aber es ist auf jeden Fall, habe ich mal gelesen, dass er da von ihr auf jeden Fall ziemlich viel gecoacht wird. Und ich glaube, das kann echt viel bringen, gerade für die Fitness, logischerweise.
Ja, das Schöne ist ja, es funktioniert auch, wenn man nicht weiß, wie es funktioniert. Also man kann es einfach machen und wenn man weiß, dass es funktioniert, dann reicht das ja aus. Man muss gar nicht wissen, warum. Ja.
Und das hat übrigens Jürgen Klopp, hallo aus Liverpool, hat Grüße. Gestern auch ganz knapp gewonnen, 2-1 noch. Jürgen Klopp, der aktuell ja auf Virgil van Dijk verzichten muss, schmerzhafte Verletzung, hat mal in einer Reportage, die übrigens super interessant war, da war es ein Einblick in die Liverpooler Welt, gesagt, dass sein bester Transfer der letzten Jahre zu Liverpool war, auch eine Ernährungsberaterin, eine Deutsche war das, und die hat quasi diese gesamte Art und Weise, wie sich die Profis ernähren, umgestellt, einen Plan entwickelt, ganz neue Speisen zubereiten lassen und auch so eine Art Buffet-Struktur aufgestellt. Super interessant. Aha. Und ja, sowieso ganz geil, weil in Liverpool ist es echt so ein bisschen wie eine große Familie. Natürlich ist das auch so ein bisschen das Image, was verbreitet werden soll, das Narrativ. Aber
ja.
Ich glaube schon, dass da nochmal was anderes ist als jetzt irgendwie bei Hertha oder so. Also die treffen sich dann.
Kamen die nicht sogar vom FC Bayern?
Ja, ich glaube, das ist kann sogar sein, dass es, glaube ich, auf jeden Fall einer aus Bayern ist.
Der ist aber nicht Lewandowski mit Nachnamen, ne?
Jetzt, wo du es sagst. Nee, aber die war auch sau sympathisch in der Reportage, sau gut erklärt und so auch. Und ich glaube, dass solche ganz, also auf den ersten Blick marginalen Änderungen total viel bringen können. Weil es natürlich auch für die Psyche und so ganz wichtig ist, was Gutes zu essen, anstatt irgendwie nur Nudeln die ganze Zeit oder was auch immer.
Ja. Und es ist ja auch, man ist wahrscheinlich im traditionellen Training, was jetzt die Physis angeht, werden wahrscheinlich auch neue Übungen erfunden und neue Dinge entwickelt, aber man trainiert wahrscheinlich anders als vor 40 Jahren. Aber trotzdem ist ja Physis irgendwie so eine Sache, die ist wahrscheinlich relativ klar allen, und da trainiert der eine mehr oder weniger als der andere. Und es ist aber trotzdem wahrscheinlich eine Stellstraube, an der man jetzt nicht mehr so viel anders machen kann als die anderen Topclubs. Und wenn man dann andere Dinge findet, die vielleicht woanders nicht so hochgehängt werden, dann kann man da vielleicht auch nochmal was rausholen.
Ja.
Was die anderen dann nicht kompensieren
können. Ja, ja, total. Und dementsprechend sind das so die Faktoren, die, glaube ich, eine Rolle spielen können. Wie sind wir drauf gekommen, von Lewandowski jetzt nach Liverpool und wieder zurück? Doppelspitze der Fußball-Podcast auf Abwägen. Wir haben übrigens heute auch noch, das können wir schon mal anteasern, ein neues Spiel vorbereitet. Es ist legendär, kann ich jetzt schon verraten, was Henning Schneider sich da ausgedacht hat. Wir wollen nicht so viel verraten, aber es geht so ein bisschen ins Linguistische.
Ja.
Würdest du den Titel schon verraten vom Spiel? Das ist ja noch nicht so viel verraten, glaube ich, oder?
Der Titel ist Call Me By Your Podcast.
Oh, Call Me By Your Podcast. Also dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall, denn das spielen wir heute noch. Und wir werden jetzt gleich noch über den restlichen Bundesligaspieltag fabulieren, einen Blick in die zweite Liga werfen zu unserem Lieblingsclub aus Hamburg. Da gibt es ja zwei. Ihr könnt euch überlegen, welcher das jetzt ist von diesen beiden tollen Vereinen. Und dann werden wir auch nochmal einen Spieler uns anschauen, der gerade für Schlagzeilen sorgt, die er lange nicht mehr gemacht hat. Auch das ein Teaser, da könnt ihr jetzt ein bisschen grübeln. Ich würde sagen, Henning, wir machen kurze Pause. Ich mache mir hier noch ein Teechen.
Das würde ich auch machen. Es ist ja die kalte Jahreszeit beginnt, wie heute Morgen schon die Blätter vom Baum geregnet sind.
Es ist der Wahnsinn. Ich wollte es dir auch erzählen, ich gucke hier aus meinem Wohnzimmerfenster, der Baum, der normalerweise, ich sag mal, in seinem normalen Grün erstrahlt, ist jetzt eine Komposition aus den feinsten Gelb- und Orangetönen, die der Herbst überhaupt zeichnen kann.
Wunderschön.
In diesem Sinne, wir machen uns jetzt noch einen zweiten Aufguss sozusagen und setzen kurz ab und sind gleich wieder da bei Doppelspitze, der Fußball-Podcast.
Der vergleichsweise entspannte Sommer ist vorbei. Jetzt stehen uns schwierige Monate bevor. Treffen Sie sich mit deutlich weniger Menschen. Verzichten Sie auf jede Reise, die nicht wirklich zwingend notwendig ist. Auf jede Feier, die nicht wirklich zwingend notwendig ist. Bitte bleiben Sie, wenn immer möglich, zu Hause an Ihrem Wohnort.
Mittlerweile brauche ich keine Partys mehr. Ich habe so ziemlich jeder erlebt, sage ich mal, in Berlin.
Ja, die Kanzlerin ist da sehr deutlich geworden, auch wiederholt. Sie hat das ja in der nächsten Folge dann nochmal wiederholen lassen. Und ja, wir von Doppelspitze sind natürlich weiterhin für euch da und Podcasts kann man auch während der Krise noch hören. Leon, mein Lieber, brauchst du noch Partys?
Nein, Ein eindeutiges Nein. Und das Gute ist ja auch, Patrick Ebert hat ja auch gesagt, er hat schon sämtliche Partys in Berlin durch. Ja. Das ist für ihn Vergangenheit und damit herzlich willkommen zurück nach dieser kleinen Auszeit, wo ihr noch einmal durchgeschüttelt habt, nochmal vielleicht die Nackenmuskulatur durchgestreckt habt, nochmal ein bisschen euch gedehnt habt, um fit zu sein für die nächste Einheit hier, Doppelspitze der Fußball-Podcast. Ich brauche keine Partys mehr und Partys werden auch schon lange nicht mehr, heieiei, geile Überleitung, in Gelsenkirchen gefeiert. Denn der letzte Sieg einer Schalker Mannschaft, der letzte Pflichtspielsieg tatsächlich, liegt schon unfassbar lange zurück.
Wann war das?
Im Februar 2020 und zwar damals... Nee, 2019, Entschuldigung. Da müssen wir kurz korrekt bleiben. Oder bin ich jetzt durcheinander?
Februar 2019? Nein, 20.
19 wäre ein bisschen krass. Ja, ihr seht schon, wir sind ein bisschen durcheinander, weil es einfach schon so lange her ist. Auf jeden Fall war es der Pokalsieg der Schalker damals gegen Hertha BSC.
Oh nein, ausgerechnet.
Ja. Das ist wirklich, wirklich dramatisch. Und das zeigt ja auch schon, in welchen Zeiten wir uns damals bewegt haben. Damals ja auch übrigens der Rassismusskandal von der Tribüne Torunariga Riga rassistisch beleidigt.
Richtig, richtig, das Spiel.
Ja, also das war der letzte Sieg der Schalker in einem Pflichtspiel. Und danach kam eine ziemlich lange Zeit, also wo es nicht geklappt hat. Und gestern Abend auch mal wieder nicht. 3:0 verloren gegen den Erzrivalen gegen Borussia Dortmund. Ich habe es tatsächlich gar nicht gesehen, das Spiel. Henning, hast du es noch geguckt?
Ich habe es geguckt, ja.
Wie war's?
Es war eine drückende Überlegenheit der Dortmunder. Die hatten quasi durchgehend den Ball, wenn Schalke den Ball dann mal nach vorne gekriegt hat, meistens über Paciencia, war der schnell wieder weg. Es wurden die Szenen gefeiert, in denen Paciencia den Ball mal halten konnte, so lange, bis ein Mitspieler nachgerückt ist. Damit da mal so ein bisschen Spielaufbau war. Also Schalke stand mit 10 Mann am eigenen Strafraum und hat versucht zu verteidigen. Ja. Und das hat auch relativ lange geklappt. Und es ist dann nur in Anführungsstrichen 3:0 ausgegangen. Aber das kann natürlich nicht der Anspruch der Schalker sein, die Niederlage so gering wie möglich zu halten.
Ja, und das gegen Borussia Dortmund. Es war ja lustigerweise auch, das war ein Social-Media-Phänomen. Ein Schalke-Fan war im Dortmunder Stadion, zumindest hatte er ein Schalke-Trikot an. Ich glaube, das waren wahrscheinlich zwei Kumpels oder so, wo der eine einfach Schalke-Fan ist, der andere Dortmund-Fan. Gibt's ja. Soll es ja geben, dass da Menschen noch trotzdem befreundet sind.
Ja, mit Sicherheit kein Auswärtsfan im eigentlichen Sinne.
Nee. Ja, Wahnsinn auf jeden Fall. Schalke auch mit neuen Trainer, Manuel Baum, weiterhin sieglos oder beziehungsweise einfach auch spielerisch nicht auf einem Niveau, wo man mithalten kann mit der Bundesliga-Konkurrenz. Es gab ja dann auch das Derby im Jugendbereich vor ein paar Tagen oder so. Ja. Da gab es ja auch wieder rassistische Vorkommnisse von der Tribüne. Ja,
auch wieder aus dem Schalker Lager.
Mukoko hat ja getroffen für Dortmund und der wurde dann auch wieder beleidigt von Schalker-Fans. Ja, ich weiß nicht, also wenn jetzt noch der Präsident mal so einen Rassismusskandal an der Backe gehabt hätte, dann wäre das wirklich vielleicht ein Verein, wo man mal so eine Studie anstrengen könnte.
Ja.
Ich weiß es nicht. Aber ist ja zum Glück nicht passiert. Da war ja sonst nichts.
Nein.
Auf Schalke.
Nein. Braucht man keine internen Studien. Ich glaube, Horst Seehofer ist da auch dagegen, dass da was bemüht wird.
Ja. Ja, ansonsten ganz schön krass. Ich meine, es gibt jetzt ja auch nicht den Mutmacher-Spieler, wo man sagen würde, der kann das Ruder rumreißen. Manuel Baum ist jetzt auch nicht unbedingt der Meistertrainer. Kuwades Schalke. Also wird das hier vielleicht wirklich der Abstieg?
Es ist eine harte Aufgabe und es rächt sich jetzt wahrscheinlich auch, dass die Verantwortlichen nicht in der Sommerpause, so kurz sie auch war, einen neuen Trainer besorgt haben, sondern noch zwei Spiele abgewartet haben, um dann quasi im Saisonanfang vor dem Spiel gegen Leipzig und der danach folgenden Länderspielpause den Trainer zu wechseln. Dann gegen Leipzig einen super schweren Gegner vor der Brust und danach eine Pause. Das war auch der schlechtestmögliche Einstieg für einen Trainer. Du verlierst das Spiel gegen Leipzig und hast dann erstmal zwei Wochen Leerlauf, quasi das Leerlauf, aber du hast kein Spiel, die Spieler sind weg, kommen dann wieder. Es ist einfach ein schlecht getimter Zeitpunkt gewesen und eine ganz wenig Vorbereitungszeit auch für Mandelbaum.
Ja, und der Kader gibt's jetzt auch nicht unbedingt so her, dass man sagen würde, da ist jetzt doch noch so viel Potenzial, dass man in den nächsten Spielen das wirklich sofort rumreißt. Also das könnte eine ganz gefährliche Hinrunde werden für Schalke, weil sie jetzt ja auch nicht mehr nachsteuern können.
Ja.
Da müssen jetzt mal so ein, zwei positive Sachen passieren, damit sie da den Turnaround schaffen.
Man kann jetzt sagen, gut, man hat gegen die Bayern, gegen Dortmund und Leipzig schon gespielt. Jetzt können vielleicht die Hinrunde anfangen, so gesehen. Ja. Das kann man natürlich so nicht nach außen kommunizieren, aber intern kann man sich jetzt sagen, okay, das war jetzt ein scheiß Start und die schwersten Brocken sind schon weg. Mhm. Jetzt fangen wir nochmal bei Null an im Kopf und versuchen, ja, das Beste nochmal rauszuholen aus dem Rest der Hinrunde. Aber das ist ganz, ganz schwer, wenn es erstmal im Kopf drin ist, dass es nicht klappt und man sich nur fragt, warum klappt das denn jetzt nicht, warum klappt es denn beim Gegner, dann muss man da erstmal wieder rauskommen mental.
Ja, und mittendrin ein Exzertaner mit Vedat Ibisevic, der uns ein bisschen fehlt von seiner Erfahrung, der die er auf Schalke noch nicht so wirklich einbringen kann. Auch irgendwie bitter, aber gut, so richtig Mitleid habe ich da jetzt auch nicht, weil also war ja auch seine Entscheidung zu gehen letztendlich, beziehungsweise hat sich ja selbst dafür entschieden, dann auch auf Schalke anzuheuern.
Ja.
Ähnlich lange wartet schon der erste FC Köln auf den Sieg, der letzte Sieg tatsächlich in der Bundesliga zumindest, im März gegen Paderborn, also noch vor der ganzen Corona-Pause, haben sie nochmal gewonnen und danach lief es echt nach dem Shutdown, nach der Pause, haben sie nur noch kassiert oder unentschieden gespielt. Mhm. Und auch da, ich meine, gut, jetzt haben sie gegen Stuttgart ein bisschen in der zweiten Hälfte mal auch, ja, ein besseres Spiel geliefert. Aber da hat man auch wieder den Unterschied gesehen. Stuttgart, super talentierte Spieler auf dem Platz, die Offensive richtig, richtig gut am Zocken. Also die können richtig was da vorne, die Jungs.
Ja, ja.
Da sieht man auch den Einfluss von Mislintat, also von dem ist er jetzt Sportchef, auf jeden Fall ja ein ziemlich renommierter Scout, der jetzt ja in Stuttgart auch die Mannschaft so zusammengestellt hat. Und da siehst du halt auch, wenn da jemand ist, der eine Erfahrung hat in Sachen Scouting und in Sachen Talentsichtung, dann bringt das halt auch was. Ne? Dann kann er auch irgendwie die Leute da ranholen. Und Stuttgart hat natürlich auch ein bisschen Geld immer im Hintergrund mit Mercedes und so, aber trotzdem ist das irgendwie eine ganz coole Mannschaft, finde ich, die echt Spaß macht dazu, noch mit Castro und die Davi, zwei erfahrene Leute. Ja. Da hast du den guten Mix.
Ja. Das funktioniert.
Den du bei anderen nicht hast.
Funktioniert sehr gut bei Stuttgart, mussten wir Herr Tana ja letzte Woche auch erleben.
Ja.
Das ist schön zu sehen, ja.
Ja, ansonsten genau. Mainz, das macht das Krisentrio hier perfekt. Ebenfalls noch ohne Sieg in dieser Saison. Mhm. Hat auch gegen Gladbach wieder verloren, obwohl es zwischendurch ganz gut aussah. Aber dann am Ende trotzdem 3-2. Und das neue Torungeheuer von Gladbach, Ginter, hat zugeschlagen, der ja in der Nationalmannschaft auch getroffen hat.
Ja, ein toller Spieler.
Der jetzt wieder trifft. Hofmann mit der Ecke, Ginter springt ein, köpft ein zum 3-2, ansonsten Gladbach sich jetzt nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, war aber dann vielleicht doch ein bisschen hinten raus die solidere Mannschaft in dem Spiel.
Ja, kurios, haben zuerst 1-0 geführt, dann das wieder aus der Hand gegeben, Mainz dreht das Spiel und Gladbach dreht es dann wieder zurück im Prinzip. Einwechslung, Plea, Hofmann haben da nochmal was bewirkt, haben einen Impuls gegeben. Und Hofmann ja mit dem Tor per Elfmeter und der Ecke zum 3-2. Also Man of the Match, würde ich sagen.
Der Elfmeter auch ziemlich dumm aus Mainzer Sicht. Da gab es ja danach noch Proteste so ein bisschen, weil er letztendlich, glaube ich, ihn nicht sieht, meinte er zumindest. Und dann fädelt er ein bisschen ein. Ich glaube, das war die Situation, oder? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob das Spiel war. Auf jeden Fall fand ich bei Gladbach generell interessant, ein Spieler, allein vom Namen her, und zwar war das Rocco Reitz. Rocco Reitz, das ist für mich, das könnte für mich der in so einem 90er-Jahre-Porno hätte der mitspielen können. Das
ist ein Name, der viele Türen aufmacht.
Ja. Ja, und nicht nur Türen öffnet, oder auch ganz andere Momente.
Ja.
Ja. Rocco Reitz hat sein Debüt gegeben. Fand ich spektakulär, allein vom Namen her.
Ja, Grüße an dieser Stelle.
Grüße an dieser Stelle. Und hat gleich seinen ersten Sieg eingefahren, Gladbach 3-2. Damit haben sie auch doch wieder solideren Saisonstart hingelegt, als man erst dachte. War ja dann, ich meine, die spielen jetzt auch Champions League, ist auch nochmal eine Umstellung, ne, gegen Inter gespielt unter der Woche. 2-2, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist jetzt natürlich auch eine Mehrfachbelastung, die reinkommt. Nächste Woche nochmal Champions League. Das geht jetzt ja alles Schlag auf Schlag, ja, weil der Ruben muss rollen, der Ball muss weiterlaufen, das Bällchen. Aber krass auf jeden Fall, dass Mainz weiterhin ohne Sieg bleibt. 0 Punkte, Tabellenletzter.
Ja, zu Köln habe ich mich gefragt, weil es bei denen nach dem Lockdown so schlecht läuft, ist es vielleicht die sensibelste Mannschaft? Fehlt denen das Publikum am meisten? Wir haben uns ja auch während des Lockdowns gefragt, was macht das mit den Vereinen, dass kein Publikum mehr da ist? Ja. Und macht es den Heimvorteil, radiert es den aus? Und es kann sein, dass in Kölle doch das Publikum am meisten fehlt.
Na, das ist natürlich immer heimisch in Köln.
Ja.
Bei ist natürlich der Kölner an sich ist so gepolt, dass er zusammenhält, dass er da sitzt in der Kneipe und Kölschen sich aufmacht und dann schunkelt und das Team nach vorne schreibt.
Ja, ne? Das ist das Wohnzimmer, ja, in Müngersdorf fehlt. Auf jeden Fall.
Ja.
Das Feeling.
Vom Feeling her schlechtes Gefühl haben sie da alle. Aber ich glaube, das ist das eine. Gut, jetzt könnte man sagen, Cordoba-Abgang ist auch nochmal eine andere Sache. Der hat aber auch ja nach der Corona-Pause noch gespielt, da. Ja. Darf man jetzt auch nicht außer Acht lassen. Ja, ich glaube, Köln, da ist auch wieder dieser Effekt, den sieht man ja leicht bei Hertha, auch mit Labbadia. Dass du einen neuen Trainer verpflichtest, erstmal ganz gut in die Spur kommst und sich dann dieser Effekt vielleicht ein bisschen über den Long-Term, wie man ja als Investor sagt,
ja,
so ein bisschen dann abschleift. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die man jetzt merkt. Siehst du ja auch bei Schalke mit David Wagner. Erst eine ganz gute Saison hingelegt, jetzt weg. Also da muss man auch ein bisschen, also über Faktor Nachhaltigkeit, den habe ich bei Gisdol noch nie wirklich gesehen, jetzt auch wieder nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass einer der nächsten ist, der fliegt. Sollte das da so weiterlaufen. Ja, und es ist ja auch nicht absehbar, dass in Köln wahrscheinlich jetzt bald Zuschauer reinkommen, weil ich meine, gut, in Köpenick dürfen sie ja auch rein. Wer weiß, das sind ja alles merkwürdige Regelungen.
Ja, das stimmt.
Da blicken wir nicht mehr durch.
Nee. Das ist schwer.
Und ja, da übrigens, ich habe ja Sportschau noch geguckt, ich habe wirklich zwei anachronistische Sendungen verfolgt dieses Wochenende. Einmal die Bundesliga-Show im Radio und dann noch die Sportschau, wo ja auch immer so, Spiele sind längst vorbei, jeder weiß eigentlich das Ergebnis schon mittlerweile.
Ja.
Nur wenn man nicht, ich habe es früher manchmal echt so gemacht, dass ich die Spiele nicht verfolgt habe, auch nicht per Live-Ticker oder so oder Radio und dann die Sportschau geguckt habe, um mich überraschen zu lassen. Aber das mache ich sehr selten jetzt noch. Und ich weiß nicht, wie viele Leute mit mir das so gemacht haben oder immer noch machen. Aber auf jeden Fall geht ja auch immer die Moderation davon aus, dass die Leute das Ergebnis oder tun so, als würden die Leute das Ergebnis noch nicht wissen.
Ja.
Und dann immer so, Anmoderation, naja, wenn Mainz das jetzt verliert, dann haben sie wirklich den blablabla schlechtesten Saisonstart aller Zeiten hingelegt. Dann verliert Mainz das Spiel und sagen sie danach, ja, und jetzt ist es tatsächlich passiert.
Ja.
Mainz hat den schlechtesten Saisonstart hingelegt, wo du denkst, ja, das wusste ich aber auch schon vor dem Spiel. Ja,
also die perfekte Illusion. Es passiert erst während des Beitrags.
Ja.
So richtig.
Naja, auf jeden Fall hat sie dann die Moderatorin Julia Scharf? Die andere hier von Jessie Wellmer vom RBB ist das gewesen, genau. Mhm. Die hat gestern dann Union anmoderiert und irgendwie, keine Ahnung, haben sie dann auch so Bilder gezeigt und auch während des Spielbeitrags war es, glaube ich. Ja, und die Fans halten sich alle super an den Masken- und Nasenschutzpflicht, wo ich denke, Alter, ich habe jetzt allein in dem Bild hier gerade 5 Leute gesehen, die sich nicht dran gehalten haben.
Ja.
Die stehen relativ eng beisammen. Davon haben mindestens 4 Leute die Maske nicht aufgehabt. Klar, das ist im Verhältnis gesehen wenig, aber es ist alles irgendwie, naja, gut. Hat ihnen auch nichts genützt. Nur 1-1 gegen Freiburg, obwohl sie die bessere Mannschaft waren. Aber Max Kruse hat diesmal nicht getroffen.
Ja.
Gegen seinen Ex-Club.
Ja.
Der war ja pokern. Das war ja auch so ein kleiner Skandal.
Ja.
In der Shisha-Bar hat das dokumentiert.
Ja, das also an so einem digitalen Spieltisch. Das fand ich das Faszinierendste eigentlich an der ganzen Nachricht. Das ist quasi so ein Tisch mit einer Glasplatte, also quasi so ein großer Videobildschirm als Tisch, wo dann das Spiel so dargestellt wird. Das kannte ich noch nicht. Da bin ich in den einschlägigen Läden nicht oft genug gewesen. Das fand ich Wahnsinn. Das war eigentlich die eigentliche Nachricht für mich. Aber ja, er hat da gespielt und auf engem Raum ohne Maske zahlreiche Hygienestandards nicht eingehalten und das Ganze noch selbst festgehalten und veröffentlicht. Das ist ja auch das Ding, es muss nicht mal mehr der Paparazzo um die Ecke kommen, damit man denkt, verdammt, ja, das wird sich rächen, sondern mittlerweile wird das ja im Eigenverlag von den Schuldigen herausgegeben.
Ja, richtig. Genau, also quasi der Paparazzi seinem Tod ist sozusagen der Fußballspieler, Fußballspieler killte Paparazzi oder so, könnte man noch so einen Song mal draus machen. Ja, wie auch immer, auf jeden Fall, Max Kruse hat ja auch einen kleinen Shitstorm kassiert.
Ja.
Aber mal ohne Scheiß, ich meine, das zeigt ja auch diesen Unterschied zu anderen Sportarten. Beim Tennis haben wir es ja so, dass die Leute, also die Spieler plus Staff und so weiter und Spielerinnen, in einer Art Blase sich befinden, also wirklich gar nicht raus dürfen aus ihrem Mikrokosmos,
ja,
bei so einem Turnier zum Beispiel. Ja. Beim Fußball ist es nicht so.
Und die Fallzahlen gehen ja hoch. Also es ist nicht so, dass es
genau
immens viele Fälle gäbe, aber es gibt Einzelfälle, die ja positiv getestet wurden. Auch wenn, ich glaube, Serge Gnabry in München erst positiv und dann wieder negativ getestet wurde. Es könnte also auch sein, dass es da einen Testfehler gab, aber trotzdem gibt es positive Fälle in der Bundesliga. Und das gefährdet ja den ganzen Betrieb. Und da dann so, also das hätte schon gar nichts mehr damit zu tun, dass jetzt wie Mario Basler irgendwie in den 90ern dann da immer geraucht hat und das vielleicht auch nicht so zuträglich war dem Spiel, dass man jetzt die Nächte sich um die Ohren schlägt, aber dass man da Gefahr läuft, das Coronavirus in den Spielbetrieb reinzubringen, ist ja schon, gefährdet ja nicht nur die eigene Leistung oder die des eigenen Teams, sondern quasi den gesamten Spielablauf.
Ja, beziehungsweise wiederum ja auch nicht, weil die Bundesliga da ja wieder so einen Sonderstatus bekommen hat, nämlich, dass wenn ein Spieler das hat, nicht das ganze Team in Quarantäne muss, sondern, wie es ja übrigens aber bei Dynamo Dresden letzte Saison ja war, weil das Gesundheitsamt vor Ort gesagt hat, die müssen in Quarantäne. Ja. Jetzt sagen ja die meisten Gesundheitsämter, nee, es reicht uns, wenn sie dann alle anderen Spieler einen negativen Test vorweisen können. Ja. Also das ist auch eine gewisse Schizophrenie, die da an den Tag gelegt wird. Ne?
Auf jeden
Und
Fall.
Letztendlich gibt es ja auch echt einige Fälle, Akanji bei Dortmund, du hast gesagt, Gnabry, dann gab es jetzt in der zweiten Liga vor dem Spiel Würzburg gegen HSV, wurde plötzlich auch einer der Würzburger Spieler plus zwei Betreuer positiv getestet, die mussten dann auch nochmal kurzfristig ausgetauscht werden, also es rückt näher, es wird mehr, auch bei den Teams und man hat so das Gefühl, das wird jetzt einfach stillschweigend akzeptiert von allen, auch von der Maschinerie rundherum, also auch von den Medien, die darüber gar nicht mehr richtig sprechen, sondern es wird einfach so Haken dran und Leute, weiter geht's, ne? Weil die natürlich auch so ein bisschen davon abhängig sind, letztendlich. Ja. Und das ist ja genau die Krux, diese eine Spoge aus Clubs, DFL und Fernsehanstalten plus Radioanstalten, die da noch dranhängen. Die sind natürlich gegenseitig abhängig und brauchen aneinander. Und das Schmiermittel sozusagen ist halt, dass das Geschäft weiter rollt und dass der Ball weiter rollt, das Geschäft weiter läuft, auf Kosten von einem, ich sag mal, gesellschaftlichen Akzeptanzverlust und auf Kosten auch von der Gesundheit vor allen Dingen, von einzelnen Spielern und womöglich halt auch darüber hinaus Spielern, die sich anstecken.
Ja, ja, es gilt ja noch sehr, was zum Anfang der Wiederaufnahme des Spielbetriebs gab es ja das Zitat, das sind alles junge Menschen, sehr gut, im sehr guten Trainingsstand. Das ist nicht so schlimm, wenn die sich anstecken. Ja, es ist die Frage, ob das wirklich so ist, und ob diese Sonderrolle des Fußballs noch gerechtfertigt ist und alleine im Vertrauen der Menschen in funktionierende Maßnahmen und auch in das Durchhalten von Maßnahmen.
Ja, ich habe das Gefühl, da sozusagen dieser Vorschuss, der gewährt wurde und der aufgrund eines natürlich ausgefeilten Konzeptes, den man mit der gewissen Kapitalmacht, die so eine DFL natürlich auch hat und die auch die Vereine einfach zur Verfügung gestellt haben mit Sicherheit, bewerkstelligen konnte, dass die jetzt so einen so weiten Puffer aufgebaut haben, dass jetzt so ein bisschen wieder einfach drüber hinweggesehen wird. Und wenn es einmal läuft, ist es schwer aufzuhalten. Und das war, glaube ich, auch das, worauf die DFL gesetzt hat. Wenn wir einmal das Go haben, geil, dann können wir auch immer so weitermachen. Und ich will jetzt gar nicht davon sprechen, dass das Hygienekonzept schlecht ist oder so. Darum geht's gar nicht. Das erwarte ich auch, dass sie ein gutes Konzept aufstellen. Ne? Mhm. Und wenn du aber zum Beispiel überlegst, was Kalou damals für einen Shitstorm kassiert hat und er wurde ja auch suspendiert. Ja. Und natürlich war das dumm von ihm und auch irgendwie fahrlässig. Aber letztendlich, ganz ehrlich, ein Kruse, der jetzt irgendwie pokern geht, hat ja nichts anderes gemacht.
Ja, es ist,
wenn du so willst,
auch eine laxe Handhabung in Köpenick, dass Union Berlin da keine Maßnahmen getroffen hat und das nicht suspendiert hat oder nicht zumindest nicht, ist es nicht nach extern gedrungen. Kann ja sein, dass es intern, da gab es ja bestimmt Gespräche und wahrscheinlich auch eine Regelung, und das muss man auch der Mannschaft erklären. Also wenn jetzt einer da daneben greift im Verhalten und das wird gar nicht geahndet, dann ist ja Tor und Tür geöffnet dafür, dass die anderen nachziehen. Man muss auch der Mannschaft erklären,
ja, nee, sag
warum, ich. Warum da nicht eingegriffen wurde.
Ja, und wenn du überlegst, ich meine, das war ja echt so eine Art Stillhalteabkommen die ersten paar Wochen, bis es losging. Klar, du musst auch eine gewisse Akzeptanz erstmal aufbauen. Aber auch in der Sommerpause war es ja so, Manuel Neuer fliegt nach Kroatien, macht da irgendwie wilde Partys auf der Yacht, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Da wurde ja auch so ein bisschen drauf geschissen. Mhm. Natürlich immer auch mit der Gewissheit, naja, wenn wir nach Hause kommen, kriegen wir ja auf jeden Fall einen gratis gratis Corona-Test, ja, ob wir positiv sind oder nicht. So, das heißt, wir können es erstmal machen, und klar, wenn wir es haben, scheiße, ist dann irgendwie kacke, aber wir haben ja die Gewissheit, wir können uns testen lassen. Und das hat zum Beispiel jetzt irgendwie in der normalen Gesellschaft irgendwie nicht jeder.
Ja.
Und ja, deswegen kann ich schon verstehen, wenn Leute da immer noch so sauer reagieren. Und ich finde, das macht es auch gerade aktuell wieder so ein bisschen schwierig, den Fußball so zu feiern. Und so schwierig auch irgendwie diese, ich sag mal, den heftigen Zeitplan irgendwie überhaupt noch zu gutieren, sag ich mal, im Sinne von, dass man wirklich jedes Spiel guckt, weil nächste Woche ist wieder Champions League, ist es irgendwie alles so absurd.
Ja,
also
ja.
Es ist so dicht gestaffelt, dass wir in unserem Alter mit jetzt 30
ja,
da gar nicht mehr hinterherkommen. Ja.
Man weiß gar nicht mehr, wann wird jetzt eigentlich Fußball gespielt, und was ist jetzt eigentlich, ist wieder englische Woche, ist es nicht, ist Champions League, ist es nicht. Es ist ja,
man weiß es nicht, es ist Wahnsinn. Sieht
alles komisch an.
Deswegen lass uns kurz einen Haken dran machen hinter der ersten Liga. Lass uns noch kurz einen Blick in die zweite werfen, wo der Dino plötzlich wieder eine Auferstehung feiert.
Ja, Jurassic Park in Liga 2.
Ja, ein rekordhafter Jurassic Park. Vielleicht der beste Jurassic Park aller Zeiten.
Das könnte sein. Es ist der beste Saisonstart des HSV seit 1974. Das sind 46 Jahre. Und damals war es natürlich, es ist ja jetzt erst die dritte Zweitligasaison in der Vereinsgeschichte, damals war es noch die erste Liga, die damals auch noch etwas anders zusammengesetzt war, zum Beispiel mit zwei, also was heißt anders, also auch mit zwei Berliner Vereinen, nämlich Tennis Borussia Berlin und Hertha BSC Berlin. Heute sind es ja wieder zwei Berliner Vereine. Geschichte Richtig. Wiederholt sich, nur dass Tennis Borussia diesmal nicht dabei ist, sondern Union Berlin. Und der HSV hat damals die ersten drei Spiele gewonnen. Und damit merkt man auch, dass es eine andere Zeit ist, 6-0 Punkte gehabt nach diesen drei Spielen.
Ach geil, andere Punktrelevanz.
Es gab noch zwei Punkte für den Sieg, und es gab Plus- und Minuspunkte, wie im Handball heute noch. Also mit 6-0 Punkten standen sie nach drei Spielen da. Und bis der vierte Spieltag kam, das Datum habe ich hier, glaube ich, nicht. Aber 1974, der vierte Spieltag der Bundesliga-Saison, da kam eine Mannschaft, und die konnte dem HSV dann ein Unentschieden abtrotzen, nach sogar 0-1 Halbzeitführung in Hamburg, und das war Hertha BSC Berlin.
Natürlich.
Hertha BSC hat damals den Hamburger Siegeszug gestoppt, hat den besten Saisonstart auf drei Spiele gehalten, und der konnte erst 46 Jahre später, nämlich in diesem Jahr, ausgebaut werden auf 5 Siege. Die ersten 5 Spiele gewonnen.
Und damit ist ja auch klar, dass wir dementsprechend eine kleine Abgesandtheit sozusagen, wir stellen eine kleine Einheit ab und senden die in die zweite Liga, um diesen Siegeszug von HSV zu stoppen. Anders klappt es wahrscheinlich nicht. Ja, also auf jeden Fall läuft es ganz gut wieder in Hamburg. Gut, erste Pokalrunde sind sie auch rausgeflogen, das haben sie mit uns gemeinsam. Aber jetzt in der Liga läuft es ganz gut mit Daniel Tschun. Neuer Trainer, der was reinbringt.
Ja.
Und es sind ja sowieso, die Nordclubs dominieren die zweite Liga. Holstein Kiel, Hannover 96 auch weit oben.
Ja.
Läuft ganz gut da im Norden.
Ja. Toni Leistner beim HSV hat natürlich etwas Unruhe reingebracht, denn das, was den HSV-Saisonstart an der Perfektion leicht vorbeischrammen lässt, ist das Pokal aus in Dresden gewesen. Und da hat er sich ja hinreißen lassen, während des Interviews nach dem Spiel sich provozieren zu lassen von einem Dresdner Fan auf der Tribüne, ist dann, sehr sportlich anzusehen, über die Tribünenwand hochgeklettert, um den Herrn zur Rede zu stellen, hat ihn am Schlawittchen gepackt und runtergeschubst auf der Treppe da. um dann wieder zurück zur Arbeit zu klettern und das Interview zu geben. Das gab eine rote Karte. Oder also es ist.
Es gab eine Geldstrafe und ich glaube auch auf jeden Fall, ja, genau, beziehungsweise danach hat er noch eine rote Karte kassiert, glaube ich, im Ligaspiel. War das nicht so?
Im Ligaspiel hat er danach auch rot bekommen nach einer Notbremse auf dem Feld. Aber gab es nicht auch eine Sperre? Ist er jetzt nicht in beiden Wettbewerben gesperrt?
Das kann sogar sehr gut sein. Auf jeden Fall war es doch, ich glaube, stimmt, die DFL hat reagiert und ihn, glaube ich, auch gesperrt für DFB-Pokal. Genau so war es, ja.
Oder hat er im im Spiel hat er keine rote Karte. Ach, das können wir an die Community geben. Wenn ihr da eine Meinung zu habt oder Fakten.
Könnt ihr das nochmal nachrecherchieren, bitte? Nee, warte mal, das müssen wir echt nochmal kurz nachgucken.
Schreibt uns bei Twitter, Instagram.
Ich glaube, es war so, stimmt, es war ja auch irgendeine Situation, glaube ich. Nee, ich glaube, im Spiel war es, glaube ich, nur so, dass er halt, ne, als Ex-Dresdner da gespielt hat und dass die es nicht so cool fanden. Die Dynamo-Fans. So, warte mal, wo war das denn hier? Er hat einen Handelfmeter verursacht, ja gut.
Okay.
Ja. Aber das war's. Ich glaube, er hat da keine Karte gesehen. Und dann hat er, glaube ich, einfach sich ein bisschen aufgeregt.
Ja.
Ja.
Passiert.
Übrigens auch, ja, übrigens auch geil. Das habe ich auch gesehen irgendwie gestern. Stichwort Wutausbrüche von Fans gegenüber Spielern und umgekehrt. Das war, glaube ich, irgendwo in Mainz oder so. Da hat gab es auch dann so ein kleines Wortgefecht danach und auch so ein Fan irgendwie, da waren dann auch Fans im Stadion, ist dann so runter und wollte dann wieder einen Spieler sprechen und die sind dann auch relativ nah, standen sich gegenüber, ohne Maske, der Fan, und hat dann aber, während er noch brüllte, kramt er sich so aus der rechten Westentasche so seine Maske raus und setzt sie dann noch so auf, wo ich dachte, Alter, also in den 10 Sekunden, wo du jetzt ohne Maske gepöbelt hast du jetzt eh deine Aerosole schon verstreut, aber schön, dass du wenigstens jetzt noch die Maske aufziehst.
Ja, besser spät als nie.
Besser spät als nie. Das gilt ja auch in anderen Lebenssituationen, wo man sich Sachen überziehen kann. So, wie kommen wir jetzt da aus der Situation zur holländischen Liga?
Weiß nicht, aus der Bundesliga könnten wir über Haaland nach Holland kommen, aber das geht jetzt natürlich nicht.
Auf jeden Fall tauchen wir kurz ab in die Eredivisie, und zwar, weil wir dort einen ehemaligen Spieler von Borussia Dortmund wieder treffen, der plötzlich wieder Fußball spielen kann und trifft.
Ja.
It's the one and only, it's Super Mario.
Mario Götze, unser Held aus Rio.
Unser Held, unser aller Held. Also von allen Deutschen ist er eigentlich der Held.
Ja. In einer Reihe mit Rahn, Breme, und so weiter. Wer hat eigentlich 74? Gibt es da auch so einen?
Das war damals
Müller, oder? Gerd Müller? Hat der das Siegtor?
Ja.
Geschossen?
Ich denke doch. Ja. Oder war das?
Falls ihr dazu eine Meinung habt oder Fakten, dann schreibt uns gerne an die bekannten Adressen. Mario Götze ist nach Holland gewechselt, zu Ajax Amsterdam. Und
da muss ich schon mal eingreifen, das ist schon mal Stichwort Fakten, da müssen wir jetzt schon bei der Wahrheit bleiben, denn er ist nicht zu Ajax Amsterdam gewechselt, sondern zu PSV Eindhoven.
Ist das so?
Es ist so. Mario Götze ist zu Eindhoven gewechselt. Wir wollen ja hier nicht jetzt komplett alles durcheinander bringen. Und zwar nicht 1974, sondern jetzt, 2020.
Ja.
Und hat da im allerersten Saisonspiel gleich genetzt.
Das ist stark.
Also in seinem ersten Saisonspiel gleich genetzt. Ja, richtig stark, und hat dann in der Europa League unter der Woche sogar noch nachgelegt. Also wirklich ziemlich, ziemlich starke Leistung von Mario Götze in den ersten beiden Spielen. Jetzt haben sie heute verloren, ohne ihn, 1-2. Aber er ist richtig gut angekommen. Das ist echt ziemlich, ziemlich krass. Und wir liefern hier kurz den Torschützen nach vom WM-Finale 74. Es war natürlich Gerd Müller, das haben wir ja gesagt.
Who else?
Paul Breitner hat übrigens den zwischenzeitlichen Ausgleich geschossen. Ja, aber Mario Götze, ich finde es, das sagt man jetzt natürlich, sagt jetzt jeder wahrscheinlich, ich finde es geil, dass er da irgendwie so gut gestartet ist und so, aber ich gönne es ihm wirklich auch, und hat auch eine neue Frisur, eine knackige Kurzhaarfrisur.
Yes.
Und das läuft wieder.
Ja, es waren, ich glaube, also jetzt rückblickend kann man es ja schon fast so feststellen, es ist ein guter Move, da ins Ausland zu wechseln und so ein bisschen dem der Presse zu entgehen, weil ein Wechsel innerhalb der Bundesliga doch vermutlich sehr ein sehr starkes Medienecho nach sich gezogen hätte.
Ja.
Und was Mario Götze, glaube ich, am wenigsten brauchte, war zu große Aufmerksamkeit. Ich glaube, das hat ihm alles nicht gut getan. Der Wechsel zu den Bayern hat nicht gut geklappt. Zurück zu Dortmund auch nicht so wahnsinnig gut. Und ich denke, in Eindhoven hat er die Chance, einer von vielen zu sein, sich wieder spielerisch nach vorne zu spielen und nicht als Star da quasi anzukommen und wieder zu sich zu finden, zu seinem Spiel. Und das scheint gut zu funktionieren. Das freut mich für ihn, weil der ist immer noch jung. Also der war ja vor 5 Jahren sehr jung und ist jetzt immer noch ziemlich jung. Dementsprechend hat er auch noch viel vor sich. Ist nicht so, dass der jetzt auf sein Karriereende in den nächsten Jahren hinarbeitet. Deswegen ist es schön, dass er nochmal einen zweiten Anlauf nehmen kann und das vielleicht nochmal auch vielleicht für die Nationalmannschaft ein Kandidat ist.
Oh, das ist aber sehr weit gegriffen jetzt hier. Aber ich glaube, er hätte zum Beispiel auch ehrlich gesagt in Berlin, also bei der Hertha, auch nicht so funktioniert und vor allen Dingen auch nicht so schnell genetzt oder so, weil, wie du schon sagst, die Aufmerksamkeit wäre wieder da gewesen. Was natürlich von Vorteil ist ein bisschen für ihn, er trifft jetzt auf Roger Schmidt, auch ein deutscher Trainer. Das ist natürlich auch ganz cool. Und dementsprechend hat er da auch eine ganz guten Anknüpfungspunkt. Es ist auf jeden Fall der richtige Move gewesen. Man muss natürlich jetzt sehen, wie es weitergeht. Philipp Max spielt übrigens auch, ne? Der ja bei Augsburg mal gespielt hat und so. Also wirklich auch ein paar Deutsche im Team. Das hilft ihm bestimmt auch. Und Eindhoven ist auch nicht so weit weg von Dortmund. Also ich glaube, das sind alles so Faktoren, die da, glaube ich, positiv sich auswirken. Mal sehen, wie sie dann gegen Ajax Amsterdam aussehen. Die haben nämlich einen absoluten Rekord aufgestellt in der Eredivisie, haben gespielt, und zwar nicht nur einfach so, sondern haben gespielt gegen, ich glaube, es war Venlo, oder nee, nicht, war das Venlo? Doch, ich glaube, es war Venlo. Wir haben in Venlo gespielt und einfach mal mit 13-0 gewonnen und es hat niemand Geringeres getroffen als unser aller Top-Stürmer von damals, Schalke 04, Klaas Jan Huntelaar.
Ja, wirklich. Auch schön, dass es bei dem noch läuft.
Ey, nach Wahnsinn. 13-0.
13-0.
In der Liga. Das ist jetzt kein Scherz, ne? Das ist wirklich ein reguläres Ergebnis.
Ja. Das ist Hut ab.
Allein 9 Tore in der zweiten Halbzeit. Davon 2 eben von Klaas Jan Huntelaar. Den ich übrigens früher bei Comunio gerne mal hatte, weil er einfach ein konstanter, sehr guter Scorer war. Ja. Einer, der Schalke jetzt fehlt.
Auf jeden Fall. Vielleicht müsste man sich bemühen, ihn zurückzuholen, was wahrscheinlich nicht besonders erfolgreich wäre.
Ich denke auch nicht. Ich glaube nicht, dass er zurückkommt. Ja, und damit runden wir, glaube ich, den Exkurs aus Holland ab. Und die restlichen internationalen Ligen, La Liga, gab es das ewig junge El Clasico. Oder den El Clasico, den Real Madrid diesmal für sich entscheiden konnte. Und ich finde es krass, bei Barca trifft ja Ansu Fati, heißt er, glaube ich, auch am laufenden Band. Und der Typ ist, glaube ich, auch erst 19 oder so. Ist auch ein Megatalent.
Ja, das ist die nächste Generation.
Richtig krass.
Ja,
also
Messi direkt lernen.
Ja.
Den Staffelstab übergeben. Ist ja auch, Messi wollte ja weg, musste bleiben, ist geblieben und man merkt ihm jetzt im Spiel nicht an, dass er da groß frustriert wäre oder sich nicht mehr einbringen möchte, damit er vielleicht doch noch weg kann. Scheint sich damit abgefunden zu haben.
Ja, wenn du mich fragst, auch eine luschige Nummer, ehrlich gesagt. Also wenn man dann weggeht, dann geht man auch wirklich weg. Und jetzt, das ist so ein Spieler, weißt du, der den Schritt nie wagen wird, denn jetzt, glaube ich, weil das war jetzt die letzte Option, nochmal ins Ausland zu, also ins wirkliche Ausland zu gehen. Ich meine, für ihn ist ja auch Spanien Ausland, aber jetzt in eine andere Liga zu wechseln, so wie Cristiano Ronaldo es getan hat. Ich glaube, das wird er jetzt nicht mehr machen, weil ich kann ihn mir auch irgendwie schwer bei einem anderen Verein vorstellen. Mal abgesehen davon, dass der den auch bezahlen müsste und so. Natürlich irgendwie in der Premier League wird es den einen oder anderen geben. Vielleicht passiert das ja auch noch nach dieser Saison, aber jetzt, das war, glaube ich, einer der letzten Möglichkeiten, das noch zu tun. Hat er nicht gemacht. Naja.
Ja.
Ich sag mal so, finanziell wird das jetzt nicht der schlechteste für ihn gewesen sein. davon können wir mal ausgehen.
Hat sich gelohnt die letzten Jahre.
Ja, und wir schreiten voran, wollen euch noch in diesen Corona-geprägten Zeiten einen Lichtblick bieten, und zwar ein kleines Spielchen noch spielen.
Oh ja.
Ein neues, das wir vorbereitet haben. Und es verbindet die Welt der Sprache mit der Welt des Sports.
Schön gesagt, ja. Das Spiel habe ich mir ausgedacht. An der Frank-Elstner Spieleakademie habe ich einen Workshop belegt und von dem Mann gelernt, der Wetten, dass erfunden hat. Und habe mir gedacht, wir haben ja einen Podcast hier und der Podcast hat einen Namen. Und dieser Name, weil es ein Fußball-Podcast ist, hat einen Bezug zum Sportfußball. Und jetzt dachte ich mir, wenn ich jetzt quasi Podcast-Namen erfinde, die im Fußball auf einen bestimmten Verein hindeuten. Also wir könnten jetzt auch einen Hertha-Podcast machen, der könnte zum Beispiel Ostkurve heißen. Oder Hertinho, der Hertha-Podcast. Und das wären jetzt schon zwei sehr gute Hinweise. Man kann natürlich auch, weiß nicht, 1892, der Hertha-Podcast, da muss man dann schon ein bisschen mehr Insider-Info haben. Und ich habe versucht jetzt über sechs Hinweise, also ich habe sechs Namen für einen möglichen Vereinspodcast mir ausgedacht, die von unlösbar bis sehr einfach gehalten sind. Und die würde ich jetzt nach und nach sagen und dann errätst du hoffentlich irgendwann, um welchen Verein es sich handelt. Und in Anlehnung an unsere beliebte Rubrik, was macht der eigentlich, gibt es dann auch noch ein bisschen News zu diesem Verein.
Das ist spektakulär, sehr gut. Und hast du irgendwie auch irgendwas vorbereitet, so ein Jingle oder so, dass man den nochmal irgendwie so ein Drop-In für das Spiel?
Das da, natürlich, da habe ich mich nicht lumpen lassen und den gibt's jetzt. Call Me By Your Podcast. Call Me By Your Podcast heißt das Spiel. Und ich würde mal starten mit dem ersten Podcast-Namen.
Also nochmal kurz zum Verständnis. Also du hast jetzt sechs Hinweise und das Ziel ist quasi, anhand dieser Hinweise rauszufinden. Diese Hinweise sind sozusagen fiktive Namen für einen Vereinspodcast. Und meine Aufgabe ist jetzt rauszufinden, welcher Verein dahinter steckt. Ah, geil.
Der erste Titel, wie ein Podcast heißen könnte für diesen Verein, ist Palacia. Wenn da jetzt was klingelt, dann würde ich mir Sorgen machen. Also ich habe tief gegramt in der Vereinshistorie und Palacia könnte ein Name sein. Eine weitere Möglichkeit wäre FVK.
Ich schreibe mir das mal mit. Also Palacia?
Also Palatia quasi. Palacia.
Ja.
FVK.
FVK.
Der Podcast. Ist auch eine historische Vereinsbezeichnung. FV steht übrigens für Fußballverein, habe ich nachgeguckt. Billig, ein bisschen. Aber wirksam. Es könnte weiterhin, könnte der Verein... Der Podcast könnte weiterhin Westkurve heißen.
Okay.
Westkurve.
Warte mal kurz, um das mal hier noch, um auch die HörerInnen reinzuholen. Können das Vereine sein eigentlich aus der Bundesliga? Oder sind das Vereine aus der Bundesliga? Ist es ein Verein irgendwie generell von der ganzen weiten Welt, von irgendwo? Oder ist es,
ich behalte mir vor, dass in dieser Rubrik Vereine aus der ganzen Welt vorkommen könnten. Es ist diesmal ein deutscher Verein.
Ein deutscher Verein. Danke für diesen kleinen Hinweis schon mal. Danke. Okay.
Und der vierte Name ist, Walter Elf.
Ja, ich hab, glaube ich, einen Verdacht.
Walter Elf. Der fünfte Name, den ich mir überlegt habe, ist Aufstiegsmeister.
Ja, gut, ich weiß es, glaube ich. Aber sag mir bitte noch den sechsten Hinweis gerne.
Der sechste Hinweis ist Betzenberg. Der Podcast.
Wahrscheinlich gibt es den sogar. Und ich möchte lösen, es handelt sich hierbei um den ehemals glorreichen ersten FC Kaiserslautern.
Richtig.
Stark. Also eigentlich wusste ich es schon ab der Walter Elf.
Ja.
Wow. Und Palacia, das musst du kurz erklären vielleicht?
Es ist anscheinend ist der erste FC Kaiserslautern hervorgegangen. Es ist nicht ganz eindeutig, die Historie zu klären, aber es gab zwei Vereine, die irgendwann fusioniert sind. Und zwar war das Palatia Kaiserslautern und Bavaria Kaiserslautern. Da müsste man nochmal forschen, warum Bavaria, ob es vielleicht, das ist alles frühes 20. Jahrhundert, ob es da vielleicht in der Pfalz, in Rheinland-Pfalz noch Verbindungen nach Bayern gab. Jedenfalls sind die beiden fusioniert zum FVK, zum Fußballverein Karlsruhe. Und später ist daraus der erste FC Karlsruhe, Kaiserslautern, Fußballverein Kaiserslautern. Später ist daraus dann der erste FC Kaiserslautern geworden, der Glorreiche, der dann in den 90ern aufgestiegen Meister geworden ist.
Ja. Immer noch, glaube ich, unerreicht, oder? Ich glaube, das ist immer noch der einzige Verein, der das geschafft hat.
Ja, Hoffenheim war nah dran, die waren ja Herbstmeister nach ihrem Bundesliga-Aufstieg, aber konnten das dann nicht in die Rückrunde retten. Deswegen, ja, ein Unikum in der Bundesliga-Geschichte. Und Kaiserslautern ist momentan auf einem Abstiegsplatz in Liga 3. Das ist, die glorreichen Zeiten sind vorbei. Und auch finanziell ist der Verein schwer gebeutelt. Es läuft ein Insolvenzverfahren. Da gibt es aber einen Investor, der eingestiegen ist und aus der Region. Und es sind gute Aussichten, dass dieses Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung abgeschlossen werden kann. Also dass sich quasi selbst den Kopf aus der Schlinge ziehen. Allerdings sportlich sieht es immer noch schlecht aus. Und das, obwohl am kommenden Samstag, am 31. ein ganz großes Jubiläum ansteht. Es wird nämlich Fritz Walter, der Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft, Weltmeister 54 und auch Spielführer der Walter Elf aus Kaiserslautern, der wird 100 Jahre alt am kommenden Samstag. Und 31.10.1920 geboren, 2002 verstorben. Und zu diesem 100. Geburtstag wird Kaiserslautern auf einem Abstiegsplatz der dritten Liga stehen. Leider. Muss man gucken.
Das ist,
feiern kann man es ja eh nicht so richtig momentan. Und so richtig feierlich ist die Stimmung natürlich sportlich auch nicht.
Das stimmt. Ja, vielen Dank für dieses Spiel. Das, um dieses schöne Element nochmal zu hören, würde ich jetzt nochmal ganz großspurig sagen, das war
ja, das war das Spiel. Und mal schauen.
Hat Spaß gemacht, das ist ein schönes Spiel.
Vielleicht kommt es ja nochmal wieder.
Ja, sehr gerne. Was echt auch krass ist, ich meine, Kaiserslautern, wenn du mal so überlegst, welche Legenden da auch hervorgegangen sind eigentlich. Na, Miroslav Klose ist da groß geworden. Ciriakos Forza hast du da. Wie heißt du mal der Kollege hier Toni Marsch hat auch gespielt, glaube ich. Also wirklich wahnsinnig gute Legenden des Fußballs, die in Kaiserslautern auf dem Betzenberg groß geworden sind. Und dann hast du jetzt so einen Abstieg, so einen Verfall. Ich habe mal eine sehr gute Reportage gelesen in der Freunde, da ging es genau auch darum, das waren jetzt schon die harten Zeiten, dass die Fans da immer noch hinpilgern und ich glaube, da ist es so, auf dem Betzenberg kommst du, wenn du durch so ein Wohngebiet läufst, da gibt es auch richtig geile Aufnahmen aus der Luft, wo dann wirklich so Einfamilienhäuser sind und dazwischen durchdrängen sich dann die tausende Fans nach oben und also ein geiles Surrounding, auch eigentlich einer der Orte, wo noch irgendwie Fußballkultur zu spüren ist, denke ich mal, ich war noch nie da, aber ich kann es mir vorstellen. Mhm. Und dass jetzt so ein Verein irgendwie in der dritten Liga so rumdümpelt auf dem Abstiegsplatz, ist wirklich traurig, ne?
Ja, es sind da viele, viele ehemalige Traditionsvereine, die abgestürzt sind. Rot-Weiß Essen, viele mehr. Ich habe jetzt hier gerade die Bundesliga-Tabelle von 1974, 75 noch offen. Da findet man, also gut, den HSV, Eintracht Braunschweig, MSV Duisburg, Fortuna Düsseldorf, Bayern München, Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach, VfL Bochum, Kickers Offenbach, Hertha BSC, Schalke, Rot-Weiß Essen, Kaiserslautern, Tennis Borussia Berlin, Stuttgart, Werder Bremen, Köln und Wuppertaler SV. Also sind noch einige dabei, die man heute nicht mehr mit erster und zweiter Bundesliga in Verbindung bringen würde. Es ist natürlich ein Abstieg von solchen Traditionsvereinen, auch weil Finanzkraft sich bündelt und eben nicht mehr da, wo zufällig gute Spieler geboren worden. Weiß nicht, ein Helmut Rahn in den 50ern war halt bei Rot-Weiß Essen, weil er daher kam und hat er dann gespielt. Und das Abwandern von Spielern dorthin, wo die Finanzkraft herrscht, bringt natürlich ein Ungleichgewicht rein. Und das merkt man auf einem großen Niveau, wenn ein Lewandowski dann von Dortmund zu den Bayern geht, nach einer guten Saison. Aber in im kleinen Maßstab eben auch an den Traditionsvereinen, die sich dann nicht mehr halten können, weil die Finanzstärke fehlt, weil vielleicht die Finanzstärke in der Region dann auch nicht da ist oder zumindest nicht auf den Fußball gelegt wird.
Naja, und du hast natürlich mit zwei Retortenclubs, mit Leipzig und mit Hoffenheim, zwei Vereine, die auch Startplätze wegnehmen in der Bundesliga, ne? Und dann natürlich auch nochmal einen neuen Verdrängungswettbewerb gestartet haben. Ja. Jetzt kann man sich natürlich darüber unterhalten, inwieweit eine Jugendarbeit immer noch auch eine gute Jugendarbeit auch noch dafür sorgt, dass ein Verein über längere Sicht wieder Erfolg bekommt, auch ohne Transfers, aber es ist halt enorm schwer, da irgendwie ohne Geld überhaupt sich sowas aufzubauen. Auch da übrigens ein Thema, was man mal im Auge behalten sollte. Der DFB plant jetzt, glaube ich, die Jugendbundesliga nur noch mit Teams zu bestücken, die ein Leistungszentrum vorweisen können. Das schließt natürlich gewisse Clubs aus. Da gibt es auch einen kleinen Sturm der Rebellion von gewissen Vereinen, weil sie sagen, wir machen ja auch eine super Jugendarbeit, haben aber kein Nachwuchsleistungszentrum, weil wir es nicht leisten können, ja. Und werden jetzt hier ausgeschlossen. Auch wieder unglücklicher Move vom DFB. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen genauer und tiefer recherchieren, was dahinter steckt, aber ich glaube, dass es wirklich so ist. All das spielt natürlich weiterhin da rein, dass ja Traditionsklubs, ehemalige große Traditionsklubs in Schlingern geraten, nicht mehr anknüpfen können. Ich meine, das siehst du ja auch gerade im Ostfußball relativ krass mit Rot-Weiß Erfurt und Karlsruhe Jena zum Beispiel auch. Das kenne ich aus einer Thüringer Perspektive. Ne? Die dümpeln jetzt auch in der Regionalliga Nordost rum, was auch total krank ist eigentlich. Vierte Liga, ich meine, gerade Karlsruhe Jena hat echt auch mal Europa League gespielt und so, ne? Also damals halt Europapokal. Rot-Weiß Erfurt war mal ziemlich nah dran an der, ich glaube, zweite Liga waren die sogar in der zweiten Liga, ich glaube schon. Auf jeden Fall in der dritten Liga auch immer oben gekratzt.
Ja.
Also alles irgendwie vergangener Glanz und Gloria. Rostock macht jetzt gerade wieder einen ganz guten Job, aber das ist wirklich ein ziemlich zäher und langer Kampf, ne? Und klingelt es an der Tür? Bei dir?
Hat es?
Weiß ich nicht. Ich dachte, irgendwas habe ich gehört.
Ich habe zwei Kopfhörer übereinander auf heute. Das ist durch die Aufnahmesituation. Ich habe In-Ear-Kopfhörer, wo ich dich höre, und dann noch einen großen Kopfhörer drüber, wo ich mich höre. Was ja auch wichtig ist. Man muss ja, darf sich selbst nicht vergessen beim Hören.
Ja. Check das mal kurz aus und ich überbrücke die Zeit kurz ein bisschen. Ja.
Bis gleich.
Bis gleich. Und kommentiere einfach jetzt, Henning Schneider setzt sich beide Kopfhörer ab. Die In-Ear-Kopfhörer sind jetzt auch raus und sein großer Over-Ear-Kopfhörer ist jetzt raus. Er schwingt ganz grazil jetzt sein Jeansbein über den Stuhl und gleitet durch seinen, das ist der Westflügel, glaube ich, in den Nordflügel seines Anwesens, drückt jetzt auf die Klingeltaste und horcht, ob da tatsächlich vielleicht ein Gast geklingelt hat, geläutet, geringt. Und dann wird er gleich mir sagen können, ob das wirklich so ist oder ob ich mir das vielleicht nur eingebildet habe. Henning Schneider kehrt zurück, macht die Tür zu und gibt mir jetzt ein Update. War da jemand an der Tür, Henning, oder habe ich mir das nur eingebildet? War da jemand dran, Henning?
Da war niemand dran. Hat es bei dir vielleicht
geklingelt? Sehr gut. Vielleicht hast du, ja, jetzt diese ganze Situation, die ich beschrieben habe, war so völlig umsonst. Aber es war trotzdem sehr schön. Tut mir leid, ich habe wirklich gedacht, ich dachte, ich hätte den Klingeln gehört.
Es hätte auch theoretisch sein gekonnt.
Ja, du erwartest ja noch Besuch, da dürfen wir ja, da verrate ich nicht so viel.
Ja.
Vielleicht hat es auch in der Bundesliga geklingelt und das habe ich mir nur eingebildet, aber.
Wie ist denn ausgegangen eigentlich bei?
2-1. Bielefeld ist noch kurz angekommen, aber erst in der 80. durch Schippi Schipplock.
Immerhin.
Jetzt spielt noch Bremen gegen Hoffenheim. Ja, ansonsten blicken wir, glaube ich, jetzt zum Abschluss einfach nochmal vielen Dank für dieses Spiel, das war echt interessant. Blicken wir nochmal auf den 6. Spieltag und die Champions League in der Woche voraus.
Ja.
Das nochmal zum Abschluss.
Champions League, die deutschen Partien: Bayern gegen Lok Moskau, Gladbach, Real Madrid, Dortmund, Zenit St. Petersburg und Leipzig fährt nach Manchester zu United.
Fährt nach Manchester zu United, ja. Und Bayern ist auch auswärts in Moskau. Ich glaube, die Bayern haben jetzt 4 Auswärtsspiele in Folge, inklusive Bundesliga. Das ist ganz schön krass.
Ja.
Und dann haben wir jetzt eben auch in Moskau. Also natürlich das Highlight-Spiel eigentlich Gladbach gegen Real. Also das riecht ja auch schon wieder nach 70er, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ich glaube, Kevin Schulte ist auch schon ganz aufgeregt. Der kann, glaube ich, nicht mehr schlafen.
Ja, zu Recht. Grüße.
Könnte ich. Könnte ich mir vorstellen. Das wird auf jeden Fall mit Sicherheit der Knaller. Das Spiel gibt es am Dienstag. Und ja, ich würde sagen, das wird, ja, Man U gegen Leipzig ist natürlich auch nicht schlecht. Wobei, naja, Leipzig halt.
Dortmund, St. Petersburg,
könnte auf jeden
ist das schon ein Endspiel?
Ja, gut, nach der Niederlage gegen Lazio, gegen den ehemaligen Stürmerstar, gegen
Immobile.
Danke für diese Hilfe. Genau. Ciro Immobile, der jetzt plötzlich da trifft, wie am laufenden Band in Rom. Ist das für Dortmund schon ein Endspiel? Ein kleines zumindest. Das sollten sie gewinnen.
Ja.
Das denke ich auch. Gladbach mit einem Punkt gekommen, Bayern ja Atletico geschlagen, die sind sowieso da relativ relaxed, Leipzig auch das erste Spiel gewonnen, können jetzt in Manchester sich einen kleinen Ausrutscher leisten. Ich tippe mal darauf, dass die deutschen Clubs bei diesen vier Partien zweimal vom Platz gehen als Sieger und zweimal als Verlierer, und da kann sich jetzt jeder aussuchen, wie er das panaschiert und kumuliert.
Ja, schön.
Ja, und dann lass uns noch kurz abschließend, Euroleague gibt's nicht. Quasi, die setzen aus oder spielen die auch noch?
Das ist eine hervorragende Frage.
Ich guck mal kurz nach, weil man weiß es ja auch gar nicht mehr. Man gerät ja völlig durcheinander. Der zweite Spieltag ist jetzt auch unter der Woche und da gucken wir kurz auch mal kurz rein. Da gab es ja jetzt abgelaufener Spieltag, war auch spektakulär, denn da hat ein gewisser Alcacer, Paco Alcacer, Sie kennen ihn noch, meine Damen und Herren, von Borussia Dortmund, dieser verrückte Spanier. Der hat nach seiner Einwechslung, er spielt jetzt ja mittlerweile bei, lass mich nicht lügen, ich glaube, sag schnell, ist nicht San Sebastian, oh Gott. Henning, wo spielt er denn nochmal? Du weißt es doch auch. Ich glaube bei Villarreal, er spielt auch bei Villarreal. Hat er auf jeden Fall nach seiner Einwechslung, ja, bei Villarreal, direkt einen Doppelpack geschossen. Na klar, Paco Alcacer halt.
Nicht schlecht.
Man kennt es nicht anders. Nicht schlecht, ja. Man kennt es nicht anders von ihm.
Ist auch ein guter Joker-Spieler.
Ja, definitiv. Und wir gucken mal kurz, wie die deutschen Clubs da vertreten sind in der Euroleague und sehen, dass Leverkusen spielt in Prag, im Corona-Hotspot Prag. Herzlichen Glückwunsch, viel Spaß dabei.
Hoffentlich vor Publikum.
Ja, und gibt es nicht auch noch einen zweiten deutschen Vertreter? Ja, Hoffenheim. In Gent.
Sie haben ja beide das erste Spiel gewonnen. Hoffenheim 2-0 gegen Roter Stern Belgrad und Leverkusen 6-2 gegen Nizza. Also ein Top-Start für die deutschen Vertreter in der Euroleague.
Ja, genau. Und dann zu guter Letzt jetzt noch der Blick, weil es ist einfach ein voller Terminkalender. In der Bundesliga warten am nächsten Spieltag die Kracherpartien am Freitagabend direkt. Schalke gegen Stuttgart. Das ist natürlich auch wieder der nächste Prüfstein für Schalke.
Ja.
Das könnte auch, ehrlich gesagt, sehe ich da nicht, dass die es gewinnen, weil Stuttgart...
Die sind gut drauf. Das wird auf jeden Fall hart. Ja. Und das ist ein Spiel, das muss jetzt, also gut, jedes Spiel muss jetzt mal gewonnen werden, weil das sind jetzt 21 Partien ohne Sieg, glaube ich. Und wenn das noch mehr werden, dann wird es nicht besser. Und
ja,
es wird einfach noch schwieriger.
Ja, nee, es ist, ja. Also ich sehe da ehrlich gesagt nicht, dass Schalke das gewinnt. Die anderen Partien in aller Schnelle. Frankfurt gegen Bremen am Samstag 15:30. Köln-Bayern, Augsburg-Mainz, Bielefeld-Dortmund ebenfalls 15:30. Dann 18:30 Spitzenspiel, Gladbach gegen Leipzig.
Oh, das wird spannend.
Okay.
Das wird wenig, glaube ich.
Ja, das glaube ich auch. Beide unter der Woche im Einsatz. Da kann sich keiner darauf zurückrufen und darauf berufen, dass man ausgepowert ist, denn beide haben gespielt unter der Woche. Und dann Sonntag. Freiburg-Leverkusen und Hertha gegen Wolfsburg.
Packt die alte Dame das?
Das späte Spiel. Oh, Wolfsburg ist immer ein ekliger Gegner, sind jetzt unter der Woche im Einsatz auch. Naja, von Prag nach Berlin ist es nicht so weit, da können sie mit dem Eurocity fahren.
Ja, 4 Stunden. Ist auch wunderschön, das ist Elbsandsteingebirge. Das ist eine der schönsten Zugfahrten Europas, finde ich.
Absolut, absolut. Ich würde sagen, Hertha schafft es mal wieder zu gewinnen. Ich habe ein gutes Gefühl. Jetzt in der Woche sind sie auch wieder zusammen, können trainieren, dann nicht mal wieder in Ruhe auch. Und ich glaube, das könnte ein Sieg werden. Kunja macht ein Türchen, Cordoba ein zweites und dann kassieren wir mal keine Gelb-Rote und gewinnen das Spiel.
Ja, dein Wort in Gottes Ohr.
Ja, und dann gibt es noch ein Montagabendspiel mal
wieder. Ja, heute ja auch. Morgen ja auch, also diesen Spieltag ja auch. Ja, zweimal in Folge.
Hoffenheim gegen Union.
Union.
Ja. Jetzt, also nächster Spieltag sozusagen, ja. Und diesen Montag ist es noch Augsburg gegen Leverkusen, glaube ich, ne?
Ja. Ja.
Ja. Gut, soweit der Blick voraus. Henning, was steht bei dir heute Abend jetzt noch an? Es ist Sonntagabend, der Abend ist noch jung. Man könnte noch so vieles unternehmen, aber machen wir natürlich nicht, es ist ja Corona.
Wir bleiben zu Hause. Ich bleibe auch zu Hause. Ich köchel mir gleich noch was. Es gibt hier noch einen
Ofen. Was gibt's denn? Das gibt's. Ei, also du legst einen Kürbis in den Ofen und machst ihn auf 200 Grad und dann
ja, so.
war das eine halbe Stunde und dann geht er los.
So einfach kann Kochen sein, wie mit der Tiefkühlpizza, nur halt mit dem Kürbis. Einfach so am Stück auch, ganz.
Ja.
Ja.
Wir brauchen übrigens noch einen Namen für die Folge, fällt mir gerade ein.
Das ist richtig.
Wie machen wir es? Hast du einen spontanen Einfall? Wie können wir es, was können wir mit reinnehmen? Was hatten wir denn Schönes? Gut, klar, Corona, wir haben die Zeitschleife, wir haben Mario Götze, wir haben den verrückten Lewandowski und wir haben eine Krise auf Gelsenkirchen. Und das jetzt bitte, meine Damen und Herren, ist jetzt Ihr Auftrag. Sie haben 20 Sekunden Zeit. Finden Sie einen Titel. Let's go. Dum, 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 dum. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht Mario Götze gefangen in der Zeitschleife oder so. Ich weiß es noch nicht. Wir machen uns nochmal kreative Gedanken und ihr werdet dann sehen, welchen Titel wir ausgesucht haben. Es wird ein ganz, ganz toller SEO-tauglicher Titel. Wir müssen natürlich gefunden werden.
Das ist die große Sache.
Ganz genau. Ihr könnt uns natürlich auch folgen bei Facebook, Instagram und abonnieren bei Spotify und Apple Podcast. Ansonsten wünschen wir euch erstmal eine schöne, ruhige Woche. Bleibt gesund. Haltet die Ohren steif. Macht, nicht mehr als nötig.
Hört auf die Kanzlerin.
Ja, ist wirklich so. Reicht jetzt auch mal wirklich zu Hause, geht nicht mehr raus in Kneipen oder Restaurants. Es ist wirklich jetzt auch mal Schluss mit lustig.
Ja. Ja. Stay home, stay tuned und haltet uns die Treue.
Bis dann, eure Doppelspitze. Ciao. Ciao.